wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass hier live aus dem Hilton Airport in München. Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht kurz vor dem Einzug ins Final Four der Nations League nach dem 2:1-Sieg in Italien. Heute Abend das Rückspiel in Dortmund. Heute Morgen diskutieren wir folgende Themen. Nachdem er bei der EM außen vor war, war er in Mailand plötzlich wieder mittendrin und Matchwinner. Das Märchen Goretzka, ist es nur eine Momentaufnahme oder sogar ein Happy End? Aber es war nicht alles tutto bene in Italien. Es gab auch Problemzonen beim DFB. Inwiefern Kimmich dabei eine Rolle spielt, ebenso Thema bei uns. Das besprechen wir mit unserer Runde und später zugeschaltet mit dem DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig ab ca. 12.15 Uhr. Außerdem aus der Bundesliga, Top-Thema, das neu reingeschneit ist. Sebastian Hoeneß bleibt ein Schwabe und zwar ohne Ausstiegsklausel. Der Trainer beim VfB hat gestern verlängert. Was das bedeutet, vor allem für das Ziel Europa, sind unsere Themen heute hier im Stahlwerk Doppelpass. Und wir besprechen das unter anderem mit einem Weltmeister, mit einem deutschen Meister und dem Markenbotschafter von Borussia Dortmund. Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen, Roman Weidenfeller. Begleitet von Hajo von Adeln und Band.
Zusammen.
Du darfst gerne hier einen Schritt weit nach vorne. Schönen guten Morgen, Roman. Schön, dass du da bist.
Danke.
Roman, du hast vor diesem Länderspiel gegen Italien tatsächlich gesagt, Deutschland hat ein Torhüterproblem.
Ja.
Was sagst du nach dem Länderspiel gegen Italien?
Ja, wir haben einen sehr guten Torwart mit Oliver Baumann. Der hat einen Riesenjob gemacht. Und ja, ich glaube einfach, dass er der Garant war, dass wir auswärts gegen Italien gewonnen haben.
Aber das, was du gesagt hast, hat natürlich Nährboden. Wir wissen auch, was du damit gemeint hast.
Genau.
Es ist jetzt nicht so, dass du ein Fähnchen im Wind bist und umgefallen
Nein.
bist. Nein, wir werden das natürlich vertiefen und du wirst begründen, warum das deiner Meinung nach so ist. Vor allem nach der Ära Manuel Neuer und auch Weidenfeller. Ihr seid zusammen Weltmeister geworden 2014. Wir werden später auch über Thomas Tuchel sprechen. Wie war und wie ist dein Verhältnis zu ihm?
Ja, einer der besten Trainer, die es, glaube ich, auch gibt. Jetzt neuerdings auch Nationaltrainer von England. Ist ja auch sehr gut begrüßt worden. Er selbst sagte aber von seinem Auftakt, dass er nicht ganz so zufrieden sei. 2-0 gewonnen. Kane hat das entscheidende Tor erzielt. Und wir wissen ja auch, dass Thomas sich immer was Besonderes einfallen lässt. Und er wird natürlich noch weiterhin an der Spielphilosophie auch feilen.
Ja, darüber sprechen wir vor allem auch, weil er auch wieder Tuchel Dinge gemacht hat, indem er seinen Vorgänger, und der war unglaublich erfolgreich, hart kritisiert hat. Das gleich bei uns ebenfalls Thema. Bei uns im Doppelpass. Aber wir starten natürlich mit dem DFB und folgender Runde. Er hat italienische Wurzeln, war aber deutscher Nationalspieler. Maurizio Gaudino. Vom SWR und ganz nah dran am Nationalteam und bei Mainz 05. Felix Mantel, guten Morgen. Field-Reporter und Moderator von RAN, Matthias Killing.
Morgen.
Chefreporter Bild und Sportbild und war am Donnerstag in Mailand. Tobias Altscheffel, schönen guten Morgen. Und zuletzt Jubilar, über 200 Mal Experte hier im Doppelpass. Und natürlich an meiner Seite, nicht nur wegen der Frage der Woche, Katharina Kleinfeld, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, wir kümmern uns bei der Frage der Woche heute um den VfB Stuttgart, um Sebastian Hoeneß, eine der heißesten Traineraktien auf dem Markt. Zumindest war sie das bis vor kurzem, bis gestern, denn jetzt ist er erstmal vom Markt, zumindest vorerst. Und wir wollen uns mal ein bisschen angucken, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass er so begehrt ist. Vor zwei Jahren, rund zwei Jahren, da hat er den VfB Stuttgart damals auf dem letzten Tabellenplatz übernommen, hat dann über den Umweg Relegation den Club dann auch noch gerettet und im Jahr darauf ist er ja direkt Vizemeister geworden, hat die Champions League klar gemacht und ist damit nach Punkten zumindest der erfolgreichste VfB-Trainer der Geschichte. Entsprechend, wie gesagt, wurde er heiß umworben und hat jetzt mal ein ordentliches Statement mit dieser vorzeitigen Verlängerung gesetzt und die wie folgt begründet.
Wir haben schon einen guten Weg eingeschlagen und jetzt gilt es für uns alle darum, diesen Weg mit aller Konsequenz und Kraft weiterzugehen. Und dann hat der Club alle Möglichkeiten und auch die Ambition, um weiterhin auch internationale Reisen beschreiten zu dürfen.
Ja, und das ist eben jetzt die Frage. Rang 10 ist es aktuell, also theoretisch ist das internationale Geschäft natürlich noch über die Liga möglich, vor allem aber auch über das DFB-Pokal-Halbfinale, in dem sich ja der VfB befindet. Aber die große Frage ist, was sagen Sie eigentlich dazu? Schafft der VfB es noch ins internationale Geschäft? Das ist unsere Frage der Woche. Und die Antwortmöglichkeit A wäre, ja, diese Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß, das kann eine Initialzündung sein. Oder Antwort B, nein, die Mannschaft ist zu schlecht. Also gerne durchrufen, am Dopafon sind Sie da bei uns dabei oder auf sport1.de abstimmen und dann diskutieren wir hier ein bisschen zusammen.
Unser erstes Thema aber natürlich der DFB, das Spiel und das heutige Rückspiel gegen Italien. In Mailand hat man 2:1 gewonnen durch 2 Kopfballtore, eines davon durch Rückkehrer und Matchwinner Leon Goretzka.
Sechsundsiebzigste Minute in Mailand. Leon Goretzka köpft Deutschland zum Sieg. Der vorläufige Höhepunkt eines Fußballmärchens.
Top Comeback, muss ich wirklich sagen. Nach all dem, was, das klingt immer so hochtrabend, was passiert ist.
Leon Goretzka gelingt ein Comeback, an das nur er selbst noch geglaubt hat. Schon 2018, als er zu Bayern München kommt, rechnen die wenigsten damit, dass er sich hier durchsetzen wird. 2 Jahre später ist Goretzka Stammspieler, Nationalspieler und Champions-League-Sieger. Und die Variante Vorlage Kimmich, Abschluss Goretzka ist schon damals sehr effizient. Aber nach dem Höhenflug erlebt Goretzka eine Achterbahnfahrt. Hansi Flick nominiert ihn nach der Katar-WM nicht mehr für die Nationalmannschaft. Der erste schmerzhafte Karriereknick.
Ich habe ja schon gesagt, dass das für mich ein harter Schlag war, dass mich das extrem enttäuscht hat.
Die Enttäuschungen reißen nicht ab. Beim FC Bayern hält Thomas Tuchel Goretzka für keine überzeugende Holding Six mehr. Und Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann verzichtet sogar auf Goretzka bei der Heim-EM.
Da habe ich dann auch schon so viel Vertrauen in meine Fähigkeiten, dass ich weiß, dass ich einer Mannschaft immer helfen kann und ja, darauf gilt es sich dann zu fokussieren, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ich glaube, da bin ich dann schon auch irgendwo ein gutes Beispiel dafür, dass sich das auch lohnen kann.
Doch im letzten Sommer will Bayern Goretzka sogar verkaufen. Der Tiefpunkt.
Wir gehen mit Spielern korrekt und fair um. Wir sagen ihnen, es kann schwer werden. Wir werden deinen Vertrag erfüllen, wenn du bleiben möchtest. Wir sagen dir aber von vornherein, es kann für dich eine komplizierte Saison, um Spielpraxis zu bekommen, kann es werden.
Doch Goretzka lässt sich auch davon nicht beirren und macht einfach weiter.
Ich lobe ihn dafür, dass er wirklich, und das weiß ich, in jedem Training 100% Vollgas gibt, sich nicht hängen lässt, auch nichts Negatives ausstrahlt, sondern er gibt wirklich Vollgas.
Und als sich eine Chance ergibt, nutzt er sie eiskalt. Sein Name steht seither für viele Fans als Synonym für einen unerschütterlichen Glauben an sich selbst.
Goretzka!
Da hat Uli Hoeneß einen Satz gesagt, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Da ging es darum, dass er gesagt hat, dass jeder sich, egal ob Platzwart oder Spieler, bei Bayern München die Frage stellen muss, ob er dem Verein helfen kann. Und ja, ich glaube, die Frage konnte ich mir im Sommer mit Ja beantworten.
Stand jetzt ist Goretzka aus der Stammelf der Bayern nicht wegzudenken. Und in der Nationalmannschaft hat er nach der Nacht von Mailand jetzt auch mehr als nur eine Perspektive. Wir fragen daher, geht Leon Goretzkas Fußballmärchen weiter?
Also übersetzt, Happy End für immer oder doch nur eine Momentaufnahme, Stefan?
Nein, ich glaube nicht, dass es eine Momentaufnahme ist. Also er hat ja auch die Erfahrung, er ist 30 Jahre alt. Er ist mit diesem Rückschlag gut umgegangen, muss ich wirklich sagen. Das ist eine hohe, hohe Qualität. Er ist ruhig geblieben, hat sich nie öffentlich geäußert. Hat jeden Tag wirklich hart gearbeitet und dann bekommst du irgendwann diesen Lohn. Und den hat er bekommen bei Bayern München, jetzt in der Nationalmannschaft berufen worden. Und dass er eine Qualität hat, eine sportliche Qualität, das steht ja außer Frage. Das hat er schon oder oft genug bewiesen. Ich muss wirklich sagen, ich lobe ihn wirklich dafür, dass er immer dran geblieben ist, nie aufgegeben hat und gesagt hat, ich schaffe es hier bei Bayern München. Das war seine Einstellung im Sommer. Und nochmal, er hat nie sich öffentlich geäußert. Und auch das ist, finde ich, lobenswert. Und jetzt bekommt er den Lohn. Ob das Fußballmärchen weitergeht, da gehe ich mal ganz schwer von aus, weil er die Qualität als Sportler auf jeden Fall hat.
Tobi, du bist hier bei Bayern München und Nationalmannschaft und Leon Goretzka persönlich sehr nah dran. Wie hat es sich denn in deinen Augen verhalten? Wie hast du ihn gesehen die vergangenen Monate?
Es geht ja nicht nur um die vergangenen Monate. Ich würde noch weiter zurückgehen. Wenn man 2023 schaut, da waren wir in der Saisonvorbereitung in Singapur. Da gab es zwei Mannschaften von Bayern, quasi die A-Mannschaft. Und dann gab es die Jugend und absoluten Ersatzspieler. Und in die Mannschaft hat Thomas Tuchel Leon Goretzka damals abgeschoben, mehr oder weniger. Und er hat schon damals gesagt, er kämpft und ist dann letzte Saison auf 42 Pflichtspiele gekommen, so viele wie er noch nie vorher hatte beim FC Bayern. Und im Sommer nun wieder die gleiche Situation. Er hat nie aufgegeben, er hat nie gestänkert oder irgendwie da den Verein angezündet. Und jetzt dieses Statement, das er gemacht hat zuletzt vor dem Leverkusen-Spiel, zeigt er, wie er den FC Bayern auch verstanden hat. Er sagt nicht nur, er hat gekämpft und er wollte immer dranbleiben. Er zitiert auch Uli Hoeneß. Und das ist natürlich als Bayern-Profi das Beste, was du machen kannst. Du nimmst Uli Hoeneß mit, sagst, ich habe mich an seinen Worten orientiert. Und mich freut es für ihn, weil er hat sich immer sauber verhalten. Und jetzt die Nationalmannschaft, das hat ihm sehr wehgetan, die Heim-EM zu verpassen. Das nagt nach wie vor an ihm. Und Happy End vielleicht. Er ist nicht gesetzt in der Nationalmannschaft, aber zumindest ist es bis jetzt ein Märchen.
Diese Aussage von Leon Goretzka, die du angesprochen hast, haben wir natürlich vorliegen rund um das Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen. War ja ein extrem wichtiges Spiel. Deswegen hör mal direkt rein, weil du es angesprochen hast.
Ich wollte mich einfach voll auf den Fußball konzentrieren und habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass man die Situation jetzt mit Worten nicht lösen kann. Und deswegen habe ich mich darauf konzentriert, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, was ich selber beeinflussen kann, hart damit zu arbeiten, mich auf den Sport zu konzentrieren, das ist das, worum es am Ende darauf ankommt. Und, aber jetzt bin ich ja wieder hier und stelle mich euren kritischen Fragen.
Das war jetzt im Umfeld Bayern München, du hast es angesprochen, inwiefern ist die, weil wir ja beim DFB erstmal bleiben wollen, inwiefern ist die Situation Leon Goretzkas beim DFB vergleichbar mit der, die er da bei Bayern München hatte, die du beschrieben hast? Und wo sind Unterschiede?
Ja, nicht ganz vergleichbar, weil ich glaube, ihm ist das nachgehangen sehr lang, was bei der WM in Katar passiert ist, weil er dort nicht nur als Sportler auftreten wollte, sondern auch ein bisschen mit einer politischen Botschaft. Und diese Geste vor dem Auftaktspiel gegen Japan, die war von ihm mit initiiert. Und am Ende war ja dann dieses Ganze drumherum, dieses, was im Hintergrund passiert ist, rund um den Sport, wurde ausgemacht als der Grund, warum es gescheitert ist oder auch gescheitert ist, das Unternehmen Katar. Und das war beim DFB schon was immer mitgeschwungen hat. Und Julian Nagelsmann hat gesagt, er hat eine Gruppe gefunden. Goretzka ist ein starker Charakter. Er könnte da seine Meinung sehr stark einbringen. Und das war schon für ihn ein Malus. Aber jetzt war er einfach so stark in den Leistungen, dass auch Nagelsmann natürlich gesagt hat, auf Leistung kann er nicht verzichten und er nominiert ihn wieder.
Das heißt also, das ist so ein bisschen nachgeschwungen als Vorwurf seitens des im DFB, dass Goretzka da diese One-Love-Geschichte mit der Binde vor dem Japan-Spiel bei der WM in Katar damit initiiert hat. Felix, wie hast du das rund um den DFB? Bist ja auch Nationalmannschaftsreporter in der Person Goretzka wahrgenommen.
Also ich nehme ihn erstmal als so einen grundsoliden, grundehrlichen Menschen wahr. Und Stefan hat es gesagt, er hat sich auch nicht negativ geäußert in der Zeit, als bei ihm nicht lief, als er nicht aufgestellt wurde. Und das ist was mich dazu bringt, dass ich ihm umso mehr jetzt gönne, dass er einfach durch Arbeit es geschafft hat, wieder zurückzukommen. Und er ist trotzdem, wenn er nicht laut spricht oder irgendwie über Social Media geht, ist trotzdem jemand, der eine Meinung hat. Und die äußert er auch sehr direkt, auch 1:1, wenn man miteinander spricht. Und der versteckt sich dann auch nicht mit Meinung. Und hat dadurch auch so eine Art Führungsspieleranspruch schon mal unterstrichen. Also er kann führen, er hat eine Meinung, er macht sich gerade, wenn es drauf ankommt, auch wenn es unangenehm wird. Und die unangenehme Zeit hat er jetzt in München, aber vielleicht hoffentlich auch in der Nationalmannschaft überstanden durch Arbeit. Und das zeichnet eigentlich einen Führungsspieler aus.
Ihr habt jetzt alle schon angesprochen, dass eben Goretzka auch geschwiegen hat. Auch da hat der Bundestrainer natürlich etwas dazu gesagt, weil er eben das sehr hoch anrechnet. Julian Nagelsmann über Leon Goretzka.
Da hat Leon jetzt bewiesen, dass es sich lohnt, auch dran zu bleiben, mal Täler zu durchschreiten und auch sich aus vielen Diskussionen so rauszuhalten. Das, finde ich, war der cleverste Move von ihm, dass er sich da nicht ständig geäußert hat und alles kommentiert hat, weil es das leider dann eigentlich auch nicht besser macht. Und ja, ich glaube, dass junge Spieler natürlich lernen können, dass es auch mal Phasen gibt, die nicht gut sind, aber dass dann, wenn man dranbleibt, auch Phasen kommen, die wieder besser sind.
Also starker Charakter, meinungsstarker Spieler mit einem smarten Move. Maurizio, wenn man als meinungsstarker Spieler mit einem starken Charakter durch Täler geht, die ja jeder hat, wie schwierig ist es, sich da zurückzuhalten?
Ich denke, sehr schwierig, aber er hat es ja souverän gemeistert. Das ist ja schon angedeutet worden. Ist auch meine Meinung, dass er ein Opfer geworden ist von Katar damals. Ist einer der Spieler, der da mitgemacht hat und meinungsstark war, starken Charakter, aber danach eher für mich geopfert worden ist. Weil ich glaube nicht, dass alles mit seiner Leistung zu tun hatte, warum er bei Bayern und dann letztendlich dadurch Folge nicht mehr in der Nationalmannschaft dabei war. Und er wollte bei Bayern bleiben, das hat er ja auch immer gesagt. Deswegen hat er da sich auf die Zähne gebissen, mhm, und hat seinen Charakter zurückgestellt und hat sich einfach nur auf seine Leistungen konzentriert, weil er selber wusste, dass es nicht an der Leistung liegen kann. Und wenn er weiter arbeiten darf bei dem Verein, ohne sich zu äußern, ohne negativ sich zu äußern, wird er weiter seine Leistung bringen und dann auch seine Chance wieder bekommen. Und er ist bei einem der besten Clubs auf der Welt, bei Bayern München. Und da wusste er, wenn ich da wieder meine Chance bekomme, mhm, dann ist auch der Weg zur Nationalmannschaft nicht weit. Und genau das hat er getan und hat er bewiesen. Und da kann man nur den Hut ziehen. Er dankt sich selber und gibt es zurück und straft einige an Lügen, warum, mhm, sie ihn aussortiert hatten.
Matthias, wie wichtig ist es als Signal innerhalb einer Mannschaft, dass man weiß, ich bin mit meiner Rolle zwar nicht zufrieden, aber ich lasse das nach außen nicht durchsickern, sowohl beim FC Bayern als auch beim DFB?
Ja, für mich sind es zwei Begriffe, die mir bei Leon Goretzka immer wieder einfallen. Das ist zum einen die Bodenständigkeit und da ist er sicherlich eine sehr rühmliche Ausnahme. Es gibt ja diverseste Geschichten, wie er auch mit der S-Bahn zum Training fährt und so weiter. Aber das ist gar nicht entscheidend, sondern für mich ist vor allem, also neben der Bodenständigkeit entscheidend, dass er eben dieses Mindset hat. Und mit diesem Mindset sich auch durch diese schweren Phasen zu kämpfen, das hat er eindrucksvoll bewiesen über mehrere Jahre. Da bin ich bei Tobi, wir dürfen nicht über Monate reden, wir müssen da bei Leon Goretzka eben auch über Jahre reden und mich beeindruckt, wie er sich da rausgekämpft hat und wie er vor allem damit ja auch nicht nur vielleicht sogar für den einen oder anderen Mannschaftskameraden, sondern für jeden jungen Spieler ein absolutes Vorbild gibt. Keine Karriere geht nur nach oben. Das ist noch nicht mal im Fußball so, sondern das ist auch in ganz vielen anderen Branchen so, in einem jeden Berufsleben. Und er zeigt eben, dass es lohnt, sich zu kämpfen und er zeigt, dass es richtig ist, nicht als Lautsprecher zu agieren. Und damit ist er für mich ein ganz, ganz klares Vorbild, auch innerhalb der Mannschaft.
Und Julian Nagelsmann hat jetzt auch gesagt, dass er beim Spiel gegen Italien am Abend in Dortmund deswegen auch auflaufen wird. Wir spielen den Querpass rüber zu Katharina, die mal die Meinung der Fans für uns einholt in Sachen Leon Goretzka.
Vom Abstellgleis, wir haben es gerade immer wieder skizziert, zu einer richtig schönen Auferstehung. Und diese Vorbildfunktion, die Matthias gerade angesprochen hat, die würde ich gerne aufgreifen und mit Nico besprechen. Wie groß ist die tatsächlich, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was er da tatsächlich ertragen hat, erduldet hat, ausgestanden hat und tatsächlich auch für junge Spieler beispielsweise irgendwie ein Vorbild sein kann? Ist das einfach Charakterstärke, von der sich auch ein anderer Spieler oder viele andere etwas abschneiden können? Was würdest du sagen?
Ja, absolut. Der hat jetzt, wie schon gesagt worden, über Jahre auf dem Abstellgleis gewesen und hat dann einfach in Ruhe an sich gearbeitet und hat beiden Trainern dann im Endeffekt keine Chance gelassen, an ihm vorbeizukommen. Und am Ende setzt sich eben Qualität doch immer durch.
Ist das auch übertragbar? Weil das finde ich auch ganz spannend, wie Matthias sagt, auf das allgemeine Leben. Also wenn man sich das mal anguckt für sich selber und denkt so, ja, an der einen oder anderen Stelle, da habe ich vielleicht auch schon mal beißen müssen, habe aber vielleicht nicht so lange durchgehalten. Darüber auch schon mal nachgedacht?
Ja, absolut. Man geht ja dann auch einfach mal den einfacheren Weg, statt zu beißen und zu sagen, ich bleib da dran und irgendwann wird es dann schon klappen, sondern oft zieht man dann vielleicht doch zurück und wechselt und setzt sich dann in einem leichteren Verein durch als jetzt beim FC Bayern München.
Würdest du dir wünschen, dass man das häufiger sieht bei Spielern auf dieser Ebene, auf dieser Leistungsebene?
Auf jeden Fall. Da können sich alle, ob ältere oder auch jüngere Spieler, sich auf jeden Fall eine Scheibe davon abschneiden.
Also nochmal großes Lob an Leon Goretzka, auch von den Zuschauern hier. Vielen Dank, Nico.
Die Rolle Leon Goretzka ist natürlich in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern München hochinteressant für uns. Und Karl-Heinz Rummenigge hat sich ebenfalls dazu geäußert. Anfangs emotional und am Ende seiner Aussage, die Sie jetzt gleich hören werden,
sehr interessant.
Es freut mich, weil ich finde, er hat sich's auch verdient. Ja, ich finde, er hat sich unglaublich seriös und auch klug verhalten. Er hat das, was man ihm da zum Teil zugemutet hat, hat er angenommen und hat dann trotzdem eben sich jetzt durchgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, im Moment ist er total happy. Ich möchte auch klarstellen, dass, wann war es, 2023, als wir den Sommertransfermarkt gemacht haben, es kein offizieller von Bayern München war, sondern der damalige Trainer, der eigentlich ihn nicht mehr bei Bayern München sehen wollte. Und dementsprechend, ich meine, bis heute hat sich, glaube ich, auch kein offizieller negativ über Leon irgendwann mal ausgelassen.
Ja, was entnehmen wir in der Runde dieser Aussage, Stefan?
Ja, ich meine, es gibt ja Trainer, die wirklich, wenn sie kommen und den Kader durchleuchten und auch die Spielertypen, wo der Trainer denn sehr wohl auch das Recht hat, sich mal hinzustellen im internen Gespräch und sagt, auf den Spieler oder diesen Spielertyp brauche ich nicht. Ich sehe etwas anderes oder möchte etwas anderes haben, was ja in dem Fall Tuchel der Fall war. Das ist immer ein Ansporn für die Spieler, zu sagen, warte mal, das ist vielleicht die Meinung des Trainers, es wird schwer für mich, es wird ein steiniger Weg, aber ich nehme auch diesen Konkurrenzkampf an und ich sehe die Konkurrenz bei Bayern München im zentralen Mittelfeld ja nicht unfassbar unrealistisch oder so stark, dass man sagt, da komme ich definitiv nicht rein. Nehmen wir Pavlovic, der eine lange Verletzung hatte, eine Krankheit jetzt hat und dadurch ergeben sich denn solche Möglichkeiten. Und wenn Kalle jetzt das auf Tuchel schiebt, ja, aber das ist ja im Geschäft normal. Also das ist ja nicht nur bei Bayern München so, das ist in allen Vereinen so, wenn ein Trainer kommt, der eben seine Vorstellungen auch rüberbringt. Aber auch da hat Leon Goretzka geantwortet, ist ruhig geblieben, hat weitergearbeitet. Aber so ist es im Geschäft. Also
wenn man zwischen den Zeilen bei Karl-Heinz Rummenigge liest, schiebt er die Schuld in dem Fall klar auf Thomas Tuchel in Sachen Rolle Leon Goretzka. Was ist der Unterschied zur aktuellen Saison? Anfangs hat Goretzka unter Kompanie auch nicht in der Startelf gestanden und die Bayern wollten ihn ja als Verein verkaufen.
Also ich glaube, die Aussage hat zwei Hintergründe. Das eine ist natürlich, Thomas Tuchel nochmal eine mitzugeben, weil der hat am Anfang natürlich wie die Achsenwalde verbal agiert und hat gesagt, Goretzka braucht er nicht, Kimmich ist kein Sechser, er wollte am liebsten alle loswerden. Also da hat nochmal ein schöner Gruß an Thomas Tuchel rausgeschickt werden. Und zum anderen sagt er, jetzt hat sich kein Offizieller je geäußert, dass wir ihn abgeben wollen. Und natürlich, Kompanie hat sich nie so geäußert, weil Kompanie nie öffentlich über Spieler spricht. Macht er grundsätzlich nicht, ist für uns schlecht, ist für die Bayern gut, weil darauf mehr Ruhe herrscht. Auf der anderen Seite, Max Eberl hat sich schon geäußert und hat schon gesagt, man würde ihn abgeben. Also vielleicht auch ein kleiner Gruß an Max Eberl, so, du wolltest ihn nicht mehr unbedingt haben, aber andere im Verein haben an ihn geglaubt. Und die Zukunft von ihm ist ja auch ein offenes Thema. Die Bayern wollten ihn, oder Max Eberl wollte ihn lange im Sommer verkaufen. Goretzka will bleiben, hat immer wieder gesagt, er möchte am liebsten verlängern. Und das wird schon eine spannende Personale jetzt noch.
Als diese Tuchel-Aussage hier lief, hast du, Matthias, auf deinem Stuhl so ein bisschen reagiert?
Warum? Ja, weil ich finde immer so dieses schmutzige Wäschewaschen irgendwie anderthalb Jahre später und dann nochmal einen mitgeben, da frage ich mich immer, muss das sein? Auch das gehört zum Geschäft und auch das erleben wir immer wieder. Deswegen habe ich da so ein bisschen gefremdelt mit der Situation. Aber ich habe trotzdem auch mit dem Blick auf diese Zeit, Entschuldigung, auf diese anderthalb Jahre oder zwei Jahre, ich habe einen Gedanken dazu, auch was Tuchel angeht. Es zeigt, wie schlau Leon Goretzka ist. Also nicht nur bodenständig, sondern der ist auch offensichtlich sehr intelligent. Ja. Denn er weiß, dass er als Spieler unter Umständen länger bleibt als ein Trainer beim FC Bayern München. Und das hat er im Fall Tuchel erstmal abgewartet und hat sich dann unter Kompanie, der ja vielmehr auch noch, ich habe nur das Gefühl, bei Kompanie, das ist so der zwölfte Spieler. Ne? Also der versteht offensichtlich die Spieler ja nun sehr, sehr gut. Das ist für die Reporter schade, weil es bei den Bayern durch ihn auch deutlich ruhiger geworden ist. Aber Goretzka hat einfach abgewartet und das finde ich so fantastisch und das finde ich so gut. Und der ist offensichtlich sehr intelligent.
Und? Nur kann man weder als Verein noch als Spieler ewig warten und abwarten. Irgendwann läuft der Vertrag aus. Maurizio, was sollte man machen als FC Bayern, als Spieler? Jetzt verlängern, Vertrag auslaufen lassen, verkaufen?
Gut, ich denke, Max Eberl wird weiter hoffen, dass er ihn abgeben kann, aber ich gehe davon aus, dass Goretzka bleiben möchte, sonst hätte er sich nicht so verhalten. Und jetzt sprechen die Leistungen für sich. Also ich gehe davon aus, dass Goretzka verlängern möchte und alles daran setzen wird, da zu bleiben. Und er hat es bewiesen. Er ist ein cleverer, junger Spieler. Ich habe es eingangs gesagt, dass er wusste, was er für Qualität hat. Er weiß seine Mitspieler, er weiß die Qualität im Mittelfeld. Er wusste, seine Zeit wird wieder kommen, gerade nach einem Trainerwechsel. Und es war schon so, dass Tuchel einiges verändern wollte und auch Goretzka geopfert hatte. Und deswegen denke ich, dass er weiterhin jetzt mit Genugtuung an sich arbeitet, ruhig bleibt. Und FC Bayern wird auf ihn zukommen müssen und dann wird er auch verlängern.
Ist dem so? Du hast gerade schon
gewählt. Ja, also es ist ganz klar, dass die Bayern jemanden verkaufen müssen im zentralen Mittelfeld. So ist es. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Goretzka war die Nummer eins. Ist es jetzt, glaube ich, nicht
mehr. Auf der Verkaufsliste.
Auf der Verkaufsliste, ja. Joao Palhinha kommt überhaupt nicht zurecht bis jetzt. Wenn es einen Verein gäbe, dann würde man ihn abgeben. Aber ob man dann die rund 50 Millionen, die man gezahlt hat, wieder bekommt, ist die andere Frage. Und bei Goretzka, wenn er verlängern würde, ich meine, es geht immer um das zu hohe Gehalt. Er soll geschätzt 17 Millionen im Jahr verdienen. Ob er dann, wenn er verlängert, sagt, er verzichtet auf 4-5 Millionen. Ich meine, das wäre schon von ihm ja auch ein Entgegenkommen dem Verein, aber auch ein irgendwie, zeigt dem Verein, ich bin vielleicht nicht mehr so viel wert wie beim letzten Abschluss. Weiß ich nicht, wie sie da zusammenkommen, beide Seiten. Aber wenn er verzichten würde, könnte ich mir vorstellen, wenn es so weiterläuft wie in den letzten Wochen, dass es doch auch bei Bayern noch ein Happy End gibt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Goretzka überhaupt nicht drüber nachdenkt, seinen Vertrag zu verlängern in der jetzigen Situation. Weil jetzt geht das für Goretzka, für Leon, darum, diese Position, die er jetzt hat, zu festigen bei Bayern München, dann in der Nationalmannschaft, zum Kreis der Nationalmannschaft zu gehören für die WM, für die ganzen Quali-Spiele, die dann anstehen. Ich glaube, das ist das absolute Hauptaugenmerk für Leon Goretzka. Und nicht über den Vertrag, der 26 ausläuft, läuft er jetzt, oder wollen wir verlängern bis 7, 28, wie auch immer. Und das sollte er auch nicht tun. Ich glaube eher, dass der FC Bayern sehr wohl darüber nachdenkt, Palhinha zu verkaufen im Sommer. Ob sie die Summe X wie auch immer wiederbekommt, spielt überhaupt keine Rolle. Aber da musst du natürlich etwas frei oder eine freie Position schaffen. Und dann wird das nicht auf Goretzka gehen im Sommer.
Und da bin ich auch genau bei dir. Also diesen Flow, den will er ja mitnehmen, der Goretzka. Der macht sich jetzt keine Gedanken über irgendwas, was mit seinem Vertrag passieren wird, sondern der muss die nächsten zweieinhalb Monate genauso spielen wie die letzten zweieinhalb. Und dann läuft sein Vertrag ja nicht diesen Sommer aus, sondern den Sommer danach. Und dann hat man immer noch Zeit, dass man miteinander spricht.
Roman, du hast gerade genickt und auch Stefan recht gegeben. Leon Goretzka, wir haben ihn gerade charakterisiert, ist eine Führungspersönlichkeit, ist ein sehr intelligenter Spieler, Identifikationsfigur auch für den deutschen Fußball, vielleicht von FC Bayern München aus Vereinssicht. Was macht man am besten mit ihm?
Ja, es wäre doof, diesen Spieler nicht zu verpflichten, aber die Frage ist ja eins, weil jetzt liegt ja der Ball bei Leon Goretzka. Also zuvor hatten ja die Bayern die ganze Zeit eigentlich die Nase vorn. Mhm. Die Bayern wollten ja letztlich auch loswerden. Und Leon hat gesagt, ich sitze das Thema aus. Allgemein finde ich auch, dass Tobi komplett recht hatte, auch mit seiner Einschätzung, dass er Leon damals, als er natürlich auf dem aufsteigenden Ast war, sich dann vielleicht auch zu sehr Gedanken gemacht hat, politisch und auch im Allgemeinen sich zu sehr auch eingesetzt hat für alle Themen drumherum, ähnlich wie auch mit Kimmich. Und beide Spieler sind mittlerweile so weit, dass sie sagen, wir fokussieren uns eigentlich nur aufs Sportliche. Deswegen performen die Jungs so und deswegen haben sie jetzt auch die Möglichkeit, halt eben so durchzustarten. Und bei Leon ist es so, dass er ein sehr gutes Management hinten dran hat, die ihn, glaube ich, auch dazu auch bewegt haben, auch damals bei der Weltmeisterschaft diese Aussage zu tätigen. Und jetzt dreht das Management ein Stück weit auch wieder zurück und sagt, fokussier dich doch besser wieder nur auf das Sportliche. Das, was er macht, das macht er grandios und Weltklasse. Und jetzt ist es wirklich so, dass er, glaube ich, auch die Möglichkeit hat zu entscheiden, was mit seinem Vertrag passiert. Und dass er natürlich jetzt einen viel größeren Markt hat wie zuvor, das steht außer Frage.
Mit starkes Management. Mit starkes Management meintest du ein meinungsstarkes Management, das dann schon pusht, wenn man dann diesen Wechsel der Richtung beurteilt, den du gerade angesprochen hast.
Ja, es gibt ja einmal dieses politische Management so ein bisschen, wo man vielleicht sich dann auch verzettelt hat aufgrund der Kapitänsbinde und so weiter, wo man auch zu allen Themen dann immer auch einen O-Ton sagte. Und das ist natürlich auch nicht gut. Man wird ja immer hinterher auch an der Leistung gemessen und die liest dann irgendwann auch dann nach, auf jeden Fall. Das war ja so ähnlich wie bei Kimmich auch. Und jetzt ist es aber auch so, dass man sich lange Zeit zurückgehalten hat, sich nur auf das Sportliche fokussiert hat, jetzt auch nochmal das Management gewechselt hat und dass man jetzt halt eben auch die Möglichkeit hat, sich wirklich auch nur noch rein, darum zu kümmern, was wirklich auch wichtig ist. Und das ist das Sportliche. Und die Bayern drehen natürlich jetzt auch. Man muss dazu sagen, dass Tuchel ihn auch vom ersten Tag an nicht wirklich angenommen hat. Tuchel sprach ja vom ersten Moment an immer wieder, die Mannschaft ist nicht stark genug vom FC Bayern, das Mittelfeld, wir brauchen eine Holding Six, wir brauchen ein Palinha und so weiter. Der war im ersten Jahr gar nicht verpflichtbar. Dann ist er im nächsten Jahr dann erst gekommen. Dann musste er eingesetzt werden, dann hat er nicht funktioniert. Da haben wir jetzt auch schon oftmals drüber gesprochen. Dann kam Pavlovic dazwischen, der natürlich dann auch sehr gut performt hat. Der Junge ist jetzt nonstop verletzt. So kam natürlich auch Leon auch zu seiner Chance und die hat er grandios genutzt. Und von daher allergrößten Respekt an Leon Goretzka. Und ich glaube, die Bayern werden noch viel Spaß an ihm haben. Er ist ein absoluter Führungsspieler, auch nach außen für den Verein zuständig, der halt eben das Image auch des Vereins weiterträgt. Aber jetzt liegt es halt eben an ihm, wie er sich dann 2026 entscheiden wird. Und ich glaube, er wird den Vertrag erstmal auslaufen lassen und dann liegen alle Optionen bei ihm.
In jedem Fall ein aktueller Gewinner bei der Nationalmannschaft wird heute gegen Italien auflaufen. Es gibt aber weitere Gewinner, zum Beispiel Kleindienst oder auch Baumann. Allerdings gibt es auch Problemzonen und um die Themen kümmern wir uns gleich im Stahlwerk Doppelpass nach einer kurzen Unterbrechung. Zurück am Stahlwerk Doppelpass im Hilton Airport in München. Thema Gewinner Goretzka ist abgehakt. Wir kommen zu anderen Gewinnern, unter anderem zum Herrn Tim Kleindienst mit Katharina Kleinfeld.
Oh. Okay, und da wollen wir uns an dieser Stelle noch einmal seine Karriere anschauen. Wo hat die so richtig begonnen? Also bei Energie Cottbus, da hat er zumindest sehr viele Jugendmannschaften durchlaufen, bis er dann dort auch seine ersten Profi-Steps gegangen ist, mit 18 Jahren dort sein Profi-Debüt gegeben hat, zwischen 13 und 15 dort damals für die Profis gespielt hat. Dann ging es 2015 zum SC Freiburg für übrigens 250.000 Euro waren das damals. Da ist man dann 2016 im Sommer ja Zweitligameister geworden, hat den Bundesliga-Aufstieg klar gemacht, aber er selbst hat dann nicht in der Bundesliga gespielt, sondern es ging dann erstmal wieder per Leihe nach Heidenheim. Das war dann das erste Mal, dass er dort war, für eine Saison ausgeliehen dorthin und dann wieder zurück zum SC Freiburg. Mit 21 Jahren durfte er dann endlich auch in der Bundesliga auflaufen. Das Debüt hat er unter Christian Streich damals dort gegeben und dann 2019 ging es zum zweiten Mal nach Heidenheim. 2020 dann für ein halbes Jahr auch noch mal ins Ausland. In Gent hat er diese Erfahrung sammeln dürfen, bevor er dann 21 zum, ja, dritten Mal nach Heidenheim kam. Mit 26 Jahren. Und wer hätte damals gedacht, welche steile Karriere er noch hinlegen würde, dass er dann irgendwann auch für 7 Millionen Euro zu den Fohlen nach Gladbach transferiert werden würde. Dort aktuell ja auch Top-Torschütze ist mit 15 Toren und auch noch in der Nationalmannschaft für Furore sorgt. Ja, und das weiß nicht nur er selbst ordentlich einzuordnen, bin ich mir ganz sicher und ist happy darüber. Nein, auch seine Mannschaftskollegen.
Klar, gerade mit dem Tim haben wir dann einen Wechsel gehabt, wo es dann noch mehr möglich war zu flanken, alleine aufgrund seiner Körpergröße. Wir haben dann versucht, Leon ein bisschen offensiver zu platzieren, dass wir dann den einen oder anderen Ball in die Box bringen können. Hat dann ganz gut funktioniert.
Wir haben die ganze Zeit unser Spiel gespielt. Ich glaube, was gut war, dass wir Präsenz im Strafraum hatten mit dem Kleindienst.
Wie wertvoll ist das aber tatsächlich? Das wollen wir ein bisschen in der Runde diskutieren. Ist er denn für euch der Stürmer Nummer 1 im aktuellen DFB-Kader? Was sagt die Runde?
Tobi.
Ja, also Kai Havertz ist nicht mit dabei, Füllkrug ist nicht mit dabei. Burkhardt durfte spielen, hat es okay gemacht, aber Kleindienst kommt und trifft gleich. Er wird heute auch wieder von Anfang an spielen dürfen und er macht's gut. Also im Sommer hätte ich fast was anderes bei ihm getan. Ich habe ein bisschen in Heidenheim umgehört. Der VfB war kurz davor, dass sie ihn geholt hätten. Mhm. Die hätten ein bisschen mehr bei der Klausel zahlen müssen, als Gladbach zahlen musste, weil internationaler Verein und er wurde es dann nicht. Gladbach ist trotzdem gut gewesen für ihn und mit seiner Kopfballstärke, ich meine, wenn Kimmich nach vorne agiert, die Flanken von ihm, ich glaube, die Hälfte aller Kopfballtore seit der EM 2016 sind gefallen nach Flanken von Kimmich und der braucht eine Anspielstation wie Tim Kleindienst.
Ja, Thema haben wir gleich mit Kimmich, 48% tatsächlich, da hast du recht. Du sagst, er spielt heute Abend. Sicher oder Glaube?
Ich lege mich fest, dass er spielt. Ja.
Ich gehe davon aus, nachdem Burkhardt ja krank sein soll oder zumindest mal gestern nicht trainiert hat, heute hat der Trainer gesagt, wieder abwarten, ob er dann beim Anschwitzen noch, aber ich glaube nicht, also dann gibt es ja nur die Option. Und ich denke auch, dass er die Präsenz, die er hatte mit diesem Kopfballtor halt auch und dann auch dieses Aufbruchssignal und ist ja ein richtiger, der ist ein Neuner, der hat ja auch, glaube ich, den Neun gehabt. Also das ist genau der Mann jetzt und fehlen zwar andere, aber das ist auch eine Riesenchance für ihn, sich da richtig festzuspielen. Also die Frage, wie die Ausrichtung ist auch in der Zukunft, aber das kann halt man wieder ein richtiger Mittelstürmer sein. Und wir haben wie oft und wie lange darüber geredet, Deutschland hat keinen Mittelstürmer und jetzt ist vielleicht die Chance da. Burkhardt, anderer Spielertyp auch, ne? Aber vielleicht ist genau das jetzt gefragt, auch gerade gegen Italien, dass da so ein Wuchtiger vorne drin ist.
Ja. Vor allem alle reden positiv über ihn, haben wir gerade gesehen, bei euch auch gehört. Er selber hat auch nach dem Spiel gesprochen und stellt, wenn überhaupt, nur ganz vorsichtig Ansprüche, eigentlich gar nicht.
Es freut mich, dass es einfach geklappt hat, dass ich reinkommen konnte, direkt der Mannschaft mit dem Tor helfen konnte, dass wir so einen Schwung entwickeln konnten und Vollgas auf Sieg gespielt haben und auch zu 100% verdient gewonnen haben. Egal was kommt, nehme ich so an. Es wird ausgefüllt, ob es dann als Joker ist, ob als von Anfang an. Ist mir egal, weil wie gesagt, die Nationalmannschaft ist sowas Besonderes, da gibt es keinen Anspruch, da freue ich mich über jede einzelne Minute.
Für ihn ist es auch irgendwie, es fühlt sich so an, es ist für ihn noch so ein bisschen Phantasialand. Ne? Also ja. Er ist so dankbar, dass er da überhaupt dabei sein darf. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wo der überall war in den vergangenen Jahren. Das ist ja das Nationalmannschaft noch nicht mal im Traum irgendwie aufgetaucht. Ne? Also deswegen. Ja, toll.
Ist so ein bisschen wie Füllkrug hier bei der WM in Katar vorher. Füllkrug auch aufgepoppt, ähnlicher Stürmertyp, ähnliche Präsenz, dann auch Beliebtheit offenbar. Ist er, Stefan, aktuell? Füllkrug ist verletzt, das wissen wir, aber von der Wahrnehmung her
also, klar Füllkrug. Dankbar ist er mit Sicherheit, aber er hat es sicher auch verdient. Also ja, er hat klar. Ja hart dafür gearbeitet. Ich glaube, dass der Schritt eben zu Borussia Mönchengladbach der entscheidende war, um den Weg dann zur Nationalmannschaft zu finden. Er ist da ein ganz entscheidender und wichtiger Faktor. Er ist total aufgeräumt in den Interviews vor und nach dem Spiel, finde ich, ganz klar in den Aussagen. Und er lebt halt auch so ein bisschen von seiner Physis. Und er arbeitet auch fürs Team. Also er ist ja kein Stürmer, der vorne wartet, auf dass das von außen kommt, sondern er arbeitet auch für das Team mit. Und das macht ihn so wertvoll. Und deswegen würde ich Stand heute sagen, ist er auf jeden Fall Stürmer Nummer 1. Ja?
Also auch vor Füllkrug.
Ja, bei Füllkrug. Durch den Wechsel auf die Insel, ich glaube, das war vielleicht jetzt im Nachhinein nicht die richtige Entscheidung. Hat sich schwer getan am Anfang, überhaupt reinzukommen, dann mit Verletzungen zu kämpfen, nach wie vor verletzt. Da muss er sich ja erstmal wieder rankämpfen und hinkämpfen. Aber Kleindienst, so wie er liefert in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und in der Nationalmannschaft und vom Charakter her noch klar ist, würde ich mich festlegen und sagen, er ist der Stürmer Nummer 1. Vor allem, wenn wir das Spiel auch so anlegen, wirklich über die Außen, dann brauchst du eben so einen Spielertyp vorne und eben keinen Burkhardt.
Der Sieg in Italien, dieses 2:1, hat natürlich viele glücklich gemacht, auch bei den Fans, beim DFB sowieso. Aber wir sind natürlich auch ein Volk von Meckerern, denn wir haben auch Problemzonen ausgemacht. Denen widmen wir uns gleich nach einem Spot mit Informationen von unserem Sportwettpartner. Wie versprochen, nun das Thema Problemzonen oder Risikozonen, denn es war nicht alles so wunderbar beim DFB. Es gibt auch die eine oder andere Stelle, wo sich der Bundestrainer mit Sicherheit Gedanken machen muss. An welchen Stellen, Maurizio Codino, denkst du, hat er Sorgen?
Ich denke, so wie er dann ausgewechselt hat, in erster Linie hinten links in der Verteidigung. Wobei das Tor von Italien hat letztendlich alles gepasst. Das kannst du fast nicht verteidigen, aber auch knapp mit dem Abseits. Da musst du da vorher besser stehen. Aber ansonsten hat Italien die Favoritenrolle Deutschland in die Hand gegeben. Wir haben gefällig gespielt in der ersten Halbzeit und haben auf Ballbesitz gespielt, haben versucht, Pressing zu spielen, die Deutschen. Aber grundsätzlich, denke ich, müssten wir einfach hinten in der Abwehr etwas konzentrierter und besser stehen.
Ist auf jeden Fall eine Problemzone, die wir auch ausgemacht haben. Insgesamt sind es 3. Torhüter, ebenfalls ein Thema gleich mit Roman Weidenfeller. Und das dritte gibt es natürlich jetzt direkt im Beitrag.
Wer hätte das gedacht? Hoffenheims Oliver Baumann neben Leon Goretzka einer der Garanten für Deutschlands 2:1-Sieg gegen Italien.
Olli hat mich nicht überrascht. Ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter Torwart ist. Top gehalten.
Und dennoch kaschiert der erste Sieg bei den Azzurri seit 39 Jahren einen unangenehmen Fakt. Das DFB-Team hat einige Problemzonen. Allen voran die Linksverteidigerposition. Leipzigs David Raum mit großen Schwierigkeiten in Mailand. Zur Pause ersetzt durch den eigentlichen Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Stuttgarts Maxi Mittelstädt offenbar nicht die Idealbesetzung.
Wenn wir Leon auf der 10 haben, brauche ich einen anderen Sechser, der in den Dreieraufbau geht. Deswegen haben wir Schlotti genommen, weil ich in Maxi seine Qualitäten nicht im Dreieraufbau sehe.
Auf der Rechtsverteidigerposition Joshua Kimmich gesetzt. Damit aber fehlt der Bayern-Star auf einer der beiden Sechser-Positionen. Weder Pascal Groß noch Robert Andrich genügen dort aktuell allerhöchsten Ansprüchen. Zumal Andrich in Leverkusen kein unumstrittener Stammspieler mehr ist. Das defensive Mittelfeld der DFB-Elf derzeit keine Weltklasse. Im Tor Baumann zwar mit einem starken Auftritt, an das Niveau des derzeit verletzten Marc-André Ter Stegen aber kommen weder der 34-Jährige noch seine Kollegen Alexander Nübel oder Stefan Ortega ran.
Die Kommunikation mit Marc, also das habe ich ja schon oft betont, schon oft gesagt, wenn er fit ist und gesund ist und 100% leistungsfähig, dann wird er die Nummer 1 sein. Und wenn er nicht fit sein sollte, ist natürlich für alle Torhüter der Kampf eröffnet um die Nummer 1.
Wie lange Ter Stegen noch fehlt, offen. Genauso, ob er wieder an seine alte Leistungsstärke anknüpfen kann. Trotz des guten Ergebnisses in Italien, wenn Nagelsmann diese Probleme nicht löst, wird es schwer mit dem WM-Titel.
Wir starten direkt mit den Torhütern. Weltmeister-Torhüter neben mir, Roman, wenn Julian Nagelsmann als Bundestrainer sagt, solange Ter Stegen fit ist, ist er die 1. Alle anderen sind natürlich dann nicht so gut wie Ter Stegen. Wie kommt das bei allen anderen Torhütern an? Ist das okay oder ist das ein Vertrauensproblem?
Ja, ich glaube schon, dass es absolut okay ist für die anderen Torleuten, denn jeder weiß auch, dass Ter Stegen gerade zurzeit verletzt ist und dass er zurzeit eigentlich die absolute Nummer 1 ist, dass er halt eben eine schwere Verletzung hat, dass er sich gerade rankämpft. Aber ich habe jetzt die ersten Bilder aus Barcelona gesehen, wo er wieder im Training ist. Das macht einen sehr guten Eindruck. Allerdings muss man erstmal abwarten, wann er wirklich zurückkommt, ob er nicht auch nochmal einen Rückschlag erleidet und hinterher wie dann auch seine Performance ist. Und was mich nur wundert, ist eben, dass in der Zwischenzeit einfach Julian Nagelsmann eben auf Oliver Baumann setzt und nicht auf Nübel. Ist für mich auch ein ganz klares Signal und Zeichen, dass man eher dem älteren und erfahrenen Torwart halt eben dann auch zutraut, eben Ruhe in der Abwehr zu sorgen. Und ja, bisher hat es Oliver ja sehr gut auch gemacht.
Das heißt, also, Nübel wäre für dich die eigentliche Nummer 1 in Abwesenheit von Ter Stegen?
Also alle sind ja davon ausgegangen, dass eigentlich Nübel dann das Tor übernimmt und das Nationaltrikot trägt. Aber Julian Nagelsmann hat uns eines Besseren belehrt und hat einfach Olli Baumann reingestellt, den er natürlich auch schon seit vielen Jahren aus Hoffenheim-Zeiten kennt, der eine solide Saison spielt, der natürlich auch in Hoffenheim immer unter Beschuss ist, fliegt auch da ein bisschen unter dem Radar, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Hoffenheim ist ja jetzt auch im unteren Tabellendrittel, spielt nicht eine grandiose Saison, also von daher nicht so im Fokus wie jetzt beim VfB mit Nübel. Ja, und von daher ist es jetzt erstmal klar, dass weiterhin Oliver die Fahrkarte von Nagelsmann hat und dass er heute Abend im Tor drin stehen wird und dass er wohl auch in naher Zukunft weiterhin erstmal das Tor hüten wird.
Wenn wir jetzt qualitativ und erfahrungstechnisch die drei Torhüter vom WM-Turnier 2014, Neuer, Weidenfeller, Zieler, vergleichen mit den aktuell Nominierten, Baumann, Nübel, Ortega, wo stehen die drei da?
Also wir hatten eigentlich auf der Torhüterposition bislang in allen Jahren und Generationen nie ein Thema. Ich glaube, das geht ja schon frühzeitig los mit Schumacher, dann über Lehmann und Kahn, bis hin natürlich jetzt zu Neuer und viele weiteren Torleuten.
Köpke bei der
EM96. Köpke auch nicht zu vergessen. Ich glaube einfach, dass jetzt gerade der Moment kommt, wie geht es danach weiter bei der nächsten Generation an Torleuten? Das heißt, wenn wirklich Ter Stegen nicht da ist, wenn jemand mal Oliver Baumann zu alt ist, Nübel nicht die Konstanz hat, wie geht es dann weiter? Und dann muss man sich schon Gedanken machen. Ne? In der Bundesliga muss man sagen, dass der Mainzer Robin Zentner einen sehr guten Job macht, der natürlich auch für den Aufschwung von Mainz auch absolut auch zuständig ist, mit Amiri zusammen und auch mit Burkhardt. Aber das ist jetzt auch gerade mal eine Momentaufnahme. Der Junge, der ist auch schon über 30 Jahre alt oder rund 30. Das heißt, man muss Genau, man muss abwarten, halt eben, wie der sich jetzt auch weiterentwickelt. Der spielt auch nicht im internationalen Geschäft. Das heißt, international sollte auch so eine Fahrkarte sein, die man natürlich normalerweise spielen sollte, um überhaupt erstmal in die Nationalmannschaft reinzukommen.
Das trifft aber bei Baumann aktuell auch nicht zu.
Deswegen sage ich, also solide, aber ne, klar, zwischendurch auch schon oft genug Conference League und alles, so ein bisschen Europa League auch gespielt und so weiter. Aber auf dem allerhöchsten Niveau ist er bislang auch noch nicht getestet worden. Und bei einer Europameisterschaft und bei einer Weltmeisterschaft hast du natürlich eine andere Drucksituation, wie bei der Nations League gegen Italien.
Felix scharrt schon mit den Händen beim Stichwort Zentner.
Da will ich gar nicht anfangen. Ich habe immer bisher sehr positiv zur Kenntnis genommen, dass gerade in der Nationalmannschaft unter Nagelsmann das Leistungsprinzip im Vordergrund stand. Ne? Und das macht ja auch den Spielern dann richtig Mut in der Liga. Und,
ist auch fair.
Ja, und ich habe eine Chance, denken die dann. Ne? So, und wenn wir auf die Torhüter gucken, dann ist das vielleicht ein bisschen von einer anderen Perspektive betrachtet dann aus Grunberger Trainerstab und letztendlich Nagelsmann. Ortega, wie viele Spiele hat er diese Saison? 3, 4?
Nee, mehr. Deutlich mehr.
10. Über 10. 10, 11, ja. 10, genau. Ja, aber 10. Zuletzt auch nicht gut ausgesehen. Ja, und ich war auch derjenige, der auch selbst Ortega mit reingequatscht hat in der Zahlenmannschaft, ja, ehrlicherweise beim Schüttflix-Talk. Naja, weil er im letzten Jahr überragend gehalten hat. Weil Ederson oftmals verletzt war, nicht die Leistung gezeigt hat und das
Pep das heißt in dem Moment Torhüter auf Abruf ist für die Nationalmannschaft gut genug, wenn er bei Manchester City nur ab und zu mal spielt? Braucht man keine dauerhafte Spielerhythmus?
Doch, du brauchst den Rhythmus, deswegen gebe ich dir voll und ganz recht, aber du hast halt das Thema, dass zum letztmaligen Zeitpunkt, sag ich mal, dass Ortega so dermaßen im Vordergrund reingespielt hat und als Nummer 2 immer super überragend performt hat, egal ob es in der Champions League war oder im Pokal oder auch in der Premier League, so dass Pep sogar sich zu der Aussage hinreißen lassen hat, wenn Ederson mal irgendwann den Verein wechseln möchte, ist Ortega, wir erinnern uns zurück, der kam von Bielefeld, genau, meine absolute Nummer 1. Also egal ob mit dem Fuß oder mit den Händen, also er hat wirklich überragend performt. Champions League gewonnen, Premier League gewonnen, FA Cup gewonnen, also man muss auch sagen, mittlerweile auch Titel gesammelt.
Pep Guardiola so als Einordnung lobt ganz oft Spieler, die er dann nicht mehr einsetzt.
Jetzt ist halt eine Kehrtwende. Ederson steht wieder öfters in der Bude drin, obwohl ich ehrlicherweise auch nicht mit seiner Performance so richtig zufrieden bin. Sah auch in der Champions League oftmals schlechter aus gegen PSG und was weiß ich was. Aber Ortega, ich weiß, was du meinst, wenn du da nicht als Stammspieler dann eingeladen wirst bei der Nationalmannschaft, ist vielleicht schon noch ein bisschen kritisch zu beugen.
Dein Gedanke um das Leistungsprinzip, den wolltest du noch
verwenden. Ja, genau. Und weil du sagtest, man müsste über einen längeren Zeitraum, also wenn ich jetzt mal Robin Zentner nehme, ich fange mal an, Rückrunde 23, 24, also im Frühjahr 24, bis jetzt spielt er die Saison oder das Jahr seines Lebens hat er gespielt, so ein bisschen mehr, ein Vierteljahre, ist auf der Linie bärenstark, wirklich ein Anker, bildet halt auch, wie wir es schon gesagt haben, mit Armee und Burkhardt auch eine Achse, ist einer, Matthäus hat ja, würde ich sagen, jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass das vielleicht auch einer sein könnte. Also da sind sich viele einig, nur der Bundestrainer will ihn nicht. Oder der Torwart, Bundestorwarttrainer will ihn nicht. Und die Absage, die jetzt kam letzte Woche für ihn, das habe ich zumindest mal so gewertet, ist, wenn dann ein Torhüter auf Abruf gesetzt wird, der dann Finn Dahmen heißt, dem kenne ich das auch Mainzer Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Aber dann ist natürlich für jemand wie Robin Zentner dann auch erstmal so ein bisschen die Luft raus gefühlt. Finde ich sehr schade, ich hätte ihn gern mal gesehen, eine Chance.
Kann man aber auch durch Zahlen untermalen. Wir haben Zahlen über die Torhüter abgerufen, über die Torhüter, über die wir jetzt gerade sprechen, im Hintergrund zu sehen. Denn Finn Dahmen, der jetzt seit dem Winter wieder spielt, hat außerordentliche Zahlen. Also rechts in der Spalte sehen Sie abgewehrte Bälle in Prozent. Das sind Bundesliga-Daten und Gegentore pro Spiel links. Da ist Finn Dahmen mit 0,27 Gegentore pro Spiel ganz vorne und mit 93% abgewehrter Bälle. Zentner direkt dahinter, dann kommt Artubolo, dann kommt Nübel, dann kommt Baumann. Unten, also die dahingehend nach Zahlen schwächeren, sind die aktuell nominiert sind. Tobi, was bedeutet das für dich? Stichwort Leistungsprinzip.
Bei Dahmen ist es so, der spielt jetzt gerade in der Mannschaft, bei der alles läuft beim FC Augsburg, überperformt vielleicht auch gerade ein bisschen die komplette Mannschaft, ist im Blick von Nagelsmann, also war jetzt die Nummer 4 auf Abruf sozusagen. Wer natürlich in all den Statistiken jetzt fehlt, ist für mich der aktuell Beste und das ist Bernd Leno. Da gab es ein paar Verwerfungen mit Julian Nagelsmann. Es wurde ihm mal zugesichert, dass er spielen darf, dann sollte er kommen und es gab keine Zusicherung mehr. Dann ging es ein bisschen auch medial hin und her. Und jetzt hat der Bernd Leno bei uns nochmal gesagt, die Tür ist für ihn auf gar keinen Fall zu. Und wenn er spielen darf, kommt er jederzeit. Und ich glaube auch Nagelsmann weiß, siehe Goretzka, wenn ein Spieler so gut spielt,
dass er der Mannschaft weiterhilft, dann muss ich ihn einladen. Und der ist jünger als Bernd, als Oliver Baumann. Und ich glaube, Roman ist der Experte, aber Bernd Leno spielt eine überragende Saison in Fulham. Und der hätte sich die Chance definitiv verdient.
Aber Bernd Leno hat aber auch bei einer Nominierung Nein gesagt und ist nicht zur Nationalmannschaft gereist. Ich merke, wir müssen das Thema Torhüter gleich noch
gerne
fortsetzen. Machen das gleich. Wir haben auch gleich noch in der Schalte vom DFB Andreas Rettig, den Geschäftsführer Sport bei uns, sprechen noch über Joshua Kimmich. Und es gibt eine Nachricht über Manuel Neuer, die ja zum Torhüter-Thema passt. Tun das alles nach einer kurzen Unterbrechung hier im Stahlwerk Doppelpass. Und wir sind weiterhin beim Thema Problemzonen beim DFB. Wir haben über die Torhüter gesprochen, bleiben auch bei den Torhütern, denn Katharina hat eine Meldung über Manuel Neuer.
Ja, der hat seine ganz eigene Problemzone, ja, an der rechten Wade, wo er sich den Muskelfaserriss im Champions-League-Spiel gegen Leverkusen zugezogen hatte, jetzt an seinem Comeback arbeitet und es häufen sich so langsam die Medienberichte, sie decken sich seit gestern, dass er sich erneut an genau dieser Stelle jetzt im Training verletzt haben soll. Insofern, es sieht danach aus, als ob er die nächsten beiden Bundesligaspiele gegen Augsburg und zuvor gegen St. Pauli nicht absolvieren kann. Fraglich ist dann eben, wird das dann rechtzeitig schaffen, vor allem auch gegen Inter Mailand im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel am 8. April. Also das nur noch mal kurz als Update. Wie gesagt, das deckt sich jetzt alles so langsam. Seit gestern gibt es diese Meldung.
Manuel Neuer, Thema Nationalmannschaft beendet oder können wir davon ausgehen, dass der noch mal eine Rolle rückwärts
macht? Nein, noch nicht beendet.
Nicht? Nein,
weil wir haben gerade in der Pause ein bisschen draußen noch gesprochen.
Nein, ich meinte Manuel Neuer und die Nationalmannschaft.
Nein, das ist beendet.
Warte.
Ich habe zum Roman eben gerade gesagt, ich glaube, ein Wort ist auf der Torhüterposition ganz entscheidend, das ist Loyalität. Und wenn du die hast, so wie ein Baumann zum Beispiel, sehe ich das bei Leno nicht. Also ich glaube, dass er die Rolle dann nicht gut ausfüllen würde. Dass wenn Ter Stegen zurückkommt, zu sagen, okay, dann bin ich gesetzt oder bin die Nummer 2 oder Nummer 3 im Kader oder auf der Torhüterposition, das sehe ich nicht. Ich glaube, Loyalität ist ganz entscheidend. Das habt ihr auch immer gehabt oder in den letzten 20, 30 Jahren gefühlt, war das immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen entscheidet Julian Nagelsmann auch dementsprechend und befördert dann die Torhüter, die jetzt eben die Möglichkeit haben zu spielen.
Wenn wir bei den Torhütern, ich habe das im Hinterkopf, Tobi, kommen wir gleich drauf. Die Zuschauer warten auch drauf, was du zu Manuel Neuer und der Nationalmannschaft zu sagen hast. Aber wenn wir die Namen, die wir gerade alle diskutiert haben, in einen Topf werfen, hat Deutschland natürlich auf der Torhüterposition, wenn dann ein Luxusproblem. Die Frage ist aber gemessen an der Vergangenheit, Roman hat die Namen aufgezählt, aktuell sind es eben Baumann, Nübel, Ortega. Ist das gut genug für eine WM oder einen WM-Titel,
Matthias? Ich glaube, wir brauchen auf der Torhüterposition, das hat Roman ja auch schon gesagt, entsprechende Erfahrung. Und diese Erfahrung haben wir definitiv. Und wir haben in Deutschland noch nie ein Torhüter-Problem gehabt. Es sind immer Leute entsprechend nachgekommen. Diese Diskussion ist jetzt so ein bisschen neu, weil natürlich für uns alle in den letzten 15 Jahren es genau einen Namen gab, nämlich Manuel Neuer. Da war kein dran vorbeikommen. Mit Marc-André Ter Stegen haben wir natürlich den ewigen Kronprinzen, der auch seine Chance verdient hat, jetzt dann auch die dauerhafte Nummer 1 zu sein. Und wenn der gesund ist und wenn der im Tor steht und wenn der mit seiner Erfahrung, auch seiner internationalen Erfahrung, die nächste Weltmeisterschaft spielt, dann haben wir wieder einen sehr, sehr guten Torhüter. Da bin ich fest von überzeugt. Und das reicht dann auch für einen oder ein hoffentlich weites Kommen bei dieser WM dann in den Vereinigten Staaten. Grundsätzlich aber ist das Rennen dahinter natürlich total spannend. Und da sehe ich das Rennen eben nicht zwischen einem Ortega, einem Lehmann oder auch einem Baumann, sondern da müssen wir langfristig an ganz andere Namen denken. Du hast Damen gerade genannt, Zentner ist genannt, Urbich wird vielleicht irgendwann kommen. Ja. Jetzt will ich nicht die Äpfel zu hoch hängen und schon Urbich zum neuen...
Ist Äpfel zu hoch hängen
schon? Ja, das ist schon. Ja, ich muss aber... Komm.
Eigentlich
hätte ich
ja.
Nee, ist ja völlig richtig. Aber ich finde, das ist auch wieder so typisch deutsch, dass wir da jetzt irgendwie ein Problem uns irgendwie heranreden und sagen, was könnte denn kommen und so weiter. Ich glaube, wir haben ganz viele tolle Anfang-20-jährige Keeper, die sich entwickeln können. Ob es dann am Ende ein Damen ist, ein Zentner ist oder wer auch immer sein wird, das wissen wir alle noch nicht. Aber ich glaube, dass wir auch in den nächsten 10, 15 Jahren in Deutschland kein Torhüterproblem, noch nicht mal ein Luxusproblem haben, bin ich ganz fest von überzeugt.
Und vielleicht kommt ja doch Manuel Neuer nochmal um die Kurve. Das hast du zumindest gerade mit deiner Geste angedeutet gehabt. Tobi, was ist da dran oder was hast du im Kopf? Was willst du loswerden?
Ich wollte erst sagen zum Thema Loyalität bei Bernd Leno. Ich glaube, der war die letzten 7, 8 Jahre sehr loyal. Dem wurde jetzt mal ein Spiel versprochen, dann doch nicht mehr. Und wenn er sehen würde, dass Ter Stegen da ist und er dahinter die Nummer 2 ist, dann wäre er da sehr loyal. Also ich glaube nicht, dass er da irgendein Quertreiber ist. Und bei Manuel Neuer war es so, nach der Heim-EM hätte er gern 2 Spiele pausiert und dann die Möglichkeit gehabt, weiterzumachen. Es wurde ihm gesagt, entweder du machst ganz weiter oder du machst gar nicht weiter. Dann war die gemeinsame Entscheidung, dass er nicht weitermacht. Aber wenn Neuer jetzt fit wäre, ich meine, die Wade macht jetzt aktuell nicht mehr, der wird, glaube ich, auch das Hinspiel gegen Inter nur schwer erreichen können. Wenn er fit wäre im März, April 26 und Ter Stegen nicht fit würde, dann würde er, glaube ich, bei einem Anruf von Julian Nagelsmann sagen, er spielt die WM in USA, Mexiko und Kanada.
Ich finde das so spannend, wenn ich da einmal kurz einhaken
darf.
Ich finde das so spannend. Ich frage mich ja bei Manuel Neuer. Alles erreicht, eine überragende, fantastische, tolle Karriere. Was treibt ihn eigentlich noch an? Das finde ich ganz interessant. Immer wieder denke ich darüber nach. Ich kann mir Manuel Neuer bei dieser Weltmeisterschaft 26 ehrlicherweise nicht vorstellen. Der ist dann wie alt? 40? 41?
Der ist dann
ja, sowas?
40.
Gibt es ein paar Beispiele?
Wie lange hat Gigi Buffon gespielt?
Gigi Buffon, sage ich ja gerade.
Aber nochmal, ich denke einfach
2026.
Wir müssen nur das Thema schnell.
Was treibt ihn an?
2026 zum Turnier hin wird es eine ganz andere Bewertung geben. In Frage ist, ist Ter Stegen fit? Ja, nein. Dann wird es eine neue Bewertung geben. Und was ihn antreibt, das ist einfach ein absoluter Leader. Ja. Jemand, ein Erfolgsgarant, der uns 2014 im Prinzip zum Titel nicht nur verholfen hat, sondern auch den auch wirklich auch so dermaßen festgehalten hat. Das war unglaublich.
Auch gegen Algerien gerettet hat. Heißt also, du würdest lieber Manuel Neuer bei der WM 2026 zwischen den Pfosten sehen als Marc-André Ter Stegen?
Darum geht es nicht. Nein. Das habe ich nicht gesagt. Also ich sage, ich würde es 2026 anders bewerten, kurz vorm Turnier, wenn Ter Stegen nicht fit ist. Wer da auf dem Markt ist, will noch eine Lanze schnell für Bernd Leno brechen. Die Situation, als er sich dann zu der Aussage hinreißen lassen hat, dass er nicht kommt zum Länderspieltag, war aufgrund dessen, dass er aus der Verletzung rauskam. Er wollte sich bei Fulham fit machen. Und dann gab es die Aussage, ich bleibe lieber in Fulham, in London, und möchte mich halt eben auch erstmal wieder auf das Leistungsniveau bringen. Und dann komme ich dazu und ich möchte nicht als Nummer 3 kein einziges Spiel bekommen und so weiter. Deswegen, das war auch eine andere Bewertung. Allgemein sehe ich es genauso wie Stefan. Nationalmannschaft abzusagen, finde ich sehr kritisch. Ich glaube, sehr unglücklich von Bernd, dass er sich dazu hinreißen lassen hat.
Als allerletzte Frage zum Torhüter-Thema. Tobi, du hast etwas Interessantes gesagt. Manuel Neuer wollte eigentlich gerne 2 Spiele Pause machen und dann zurückkommen. Das durfte er nicht. Wer hat ihm das verboten?
Ich glaube, das war dann im Dialog mit der Führung des DFB und am Ende hat man natürlich ganz harmonisch gemeinsam entschieden, dass man es nicht macht. Aber er hatte, glaube ich, mal ein bisschen andere Gedanken, als zu sagen, definitives Ende nach der Heim-EM.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen,
ich auch nicht.
Dass du so mit Manuel Neuer redest. Also wenn Manuel Neuer als verdienter Spieler kommt und sagt, ich würde diese 2 Spiele gerne Pause haben, dann gibst du ihm die 2 Spiele Pause und sagst, dann starten wir danach neu oder wie auch immer. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann die Konsequenz war, zu sagen, wenn du die 2 nicht spielst oder nicht dabei bist, dann bist du weg für immer. Das kann ich mir bei der Personalie Manuel Neuer überhaupt nicht vorstellen.
Kann sich keiner vorstellen, aber wir haben mit Andreas Rettich, den DFB-Geschäftsführer Sport, direkt live zugeschaltet und können ihn gerne in der Runde begrüßen und auch mit dieser Frage konfrontieren. Denn hallo Herr Rettich, Sie haben natürlich aus DFB-Sicht das absolute Recht und ich sehe es Ihnen auch an, das Bedürfnis darauf zu antworten. Wie war das in Ihren Augen? Wie ist das abgelaufen, die Kommunikation mit Manuel Neuer, der laut Tobi Altscheffel sagte, er wollte gerne 2 Spiele Pause machen, danach wieder kommen und seitens des DFB wurde das verneint?
Ja, erstmal hallo in die Runde. Ich bin hier auf dem Trainingsgelände der Dortmunder Fußballschule, also der ehemaligen Heimat von Roman. Ich habe noch ein paar Löcher von Roman identifiziert hier aus seiner früheren Zeit. Das noch vorab. Zur Frage Manuel Neuer, um das auch klar zu sagen, das ist eine persönliche Entscheidung als Weltklasse, Torhüter, dem wir viel zu verdanken haben. Also, dass wir in irgendeiner Form dort Druck oder irgendetwas gemacht haben, was am Ende seine Entscheidung beeinflusst hat, das kann ich so nicht stehen lassen, denn Manuel hat das selbstbestimmt gemacht und das war seine persönliche Entscheidung.
Gut, dann haben wir da Ihre Sicht gehört. Hab das Gefühl, dass das Thema trotzdem weiterhin beschäftigt. Lassen Sie uns bitte über den DFB sprechen. Sie haben exzellente Monate hinter sich liegen. Sie haben den DFB auch dank Ihrer Kraft mit einigen Personalien, wir sprechen über den Namen Neuendorf, über Rudi Völler, über Sie, über Julian Nagelsmann, umgekrempelt und das erfolgreich geschafft. Wer hat von den Genannten den Löwenanteil? Oder nehmen Sie die Mannschaft auch noch mit ins Boot?
Ja, es geht nur um die Mannschaft und das Trainerteam. Also wir alle anderen sind Helfer, Partner, Dienstleister für den Sport. Ich will es mal so formulieren, weil alles, was wir drumherum machen, bringt keine Punkte. Es geht immer um die, die auf dem Platz stehen. Es geht immer um den Trainer und die Arbeit mit der Mannschaft. Und alles andere ist nachrangig. Deswegen ist es das Allerwichtigste, dass wir genau diese Rolle auch annehmen, dieses Selbstverständnis haben, alles dafür zu tun, damit Julian, sein Trainerteam und die Mannschaft in Ruhe arbeiten können. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Die Funktionäre haben sich da hinten anzuschauen.
Das ERC natürlich, da sprechen wir gleich auch noch über den Aspekt. Julian Nagelsmann möchte ich dabei bleiben. Inwiefern ist der ein Glücksgriff für Sie als DFB, als Repräsentant des DFB? Ihnen ist es ja auch gelungen zu verlängern. Alles reibungslos, alles sehr, sehr glücklich in dieser Beziehung. Obwohl Julian Nagelsmann ja eigentlich angenommen hatte, dass es eben nur bis zur Heim-EM gehen sollte.
Ich denke nicht, dass es ein Glücksgriff war, weil das hätte ja, würde ja bedeuten, dass wir nicht davon überzeugt gewesen sind und später festgestellt haben, wie gut der Trainer ist. Das wussten wir. Allerdings hat er unsere Erwartungen doch nochmal übertroffen. Das muss man auch sagen. Es ist wirklich großartig zu sehen, wie Julian dieses Schiff auf Kurs gebracht hat. Und von daher ist das in der Tat der Löwenanteil durch seine mutigen Personalentscheidungen, durch all das, was er hier einbringt, welcher Leidenschaft er die Dinge vorantreibt. Er nimmt alle mit, alle haben das Gefühl, dabei zu sein. Also ja, ich würde nicht von einem Glücksgriff sprechen, sondern er ist der richtige Trainer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Rudi Völler, ist das ja ein ähnliches Thema. Sie haben uns mit der Verlängerung von Julian Nagelsmann wahrscheinlich zumindest teilweise hier überraschen können. Wie sieht es in Gedanken rund um Rudi Völler aus? Aktuell der Vertrag, glaube ich, eben bis zur WM 2026. Gibt es da Gespräche? Gibt es da die nächste Überraschung?
Also wir waren jetzt nicht überrascht über die Verlängerung bei Julian. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Rudi derzeit sein Vertragsende herbeisehnt oder wie bei der Bundeswehr früher, dass man jeden Tag abschneidet und die Tage runterzählt. Also von daher habe ich schon den Eindruck, dass er ein Höchstmaß an Jobzufriedenheit bei uns hat. Wir sind dabei mit der Charmoffensive, ihn davon zu überzeugen, dass er die Rente noch etwas nach hinten schieben sollte. Und ich kann dieses Gespräch nicht vorweggreifen, weil das am Ende die Entscheidung ist von Rudi. Präsident Aki Watzke und ich, wir sind dabei, wie gesagt, alles dafür zu tun, damit er am Ende nicht nur noch im Liegepool sein Geld zählt.
Sie sagten Charmoffensive. Wie sieht diese Charmoffensive aus und woran hakt es denn dann noch bei Rudi Völler?
Ja, er muss für sich persönlich natürlich die Entscheidung treffen, ob er seine Lebensplanung, ob das kompatibel ist mit dem, was wir ihm anbieten. Wir sind da in Gesprächen, aber es ist natürlich klar, dass ich jetzt hier nicht über Vertragsgespräche und über diese Themen spreche. Da will ich auch den Präsidenten nicht vorgreifen. Das wird Bernd Neuendorf mit ihm sprechen. Und das ist im Übrigen auch die wichtigste Personalentscheidung, die jetzt kurzfristige Zeitachse angeht. Der Bundestag steht vor der Tür im November. Herr Neuendorf wird dann hoffentlich wieder gewählt, dass er die Unterstützung der Liga hat. Das hat Aki Watzke ja, glaube ich, schon dokumentiert. Das hat, glaube ich, alle sehr gefreut. Aber da muss natürlich auch erstmal Klarheit geschaffen werden. Und dann kann es natürlich auch schnell gehen, logischerweise.
Sie haben zwar gerade sehr lobenswert zurückhaltend und demütig am Anfang gesagt, so dass natürlich das Sportliche, die sportliche Leitung mit Julian Nagelsmann, auch die Mannschaft, die die Ergebnisse liefert. Wir alle haben aber trotzdem auch rund um die Heim-EM einen positiven Ruck wahrgenommen rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir sehen es hier im Publikum, extrem viele DFB-Trikots. Wir haben diese Thematik mit der Torhymne gehabt. Wir haben dieses Stichwort Fannähe, die vor ihrer Zeit vielleicht eher oftmals nur verbal besprochen wurde, die dann aber nicht so zustande gekommen ist. Stefan, was findest du, hat sich in den vergangenen Jahren auch unter dieser Führung verändert, zum Positiven verändert und warum vor allem, was ist der Grund?
Also definitiv die Nähe wieder aufgebaut zu den Fans, öffentliche Trainings zu machen, zu veranstalten. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das war ja in Katar überhaupt nicht der Fall. Da war man ja abgeschottet oder wollte so sein oder so leben oder so durchs Turnier gehen. Ich glaube, das war ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann einfach das Leistungsprinzip ausgerufen hat und gesagt, es geht wirklich nur noch über die Leistung. Und denn es ist egal, wie alt er ist oder wo er herkommt, siehe jetzt mal Tim Kleindienst, sondern wirklich sagt, der bringt die Leistung auf Strecke, dementsprechend nominieren wir. Ich glaube, das sind die zwei entscheidenden Punkte. Und ich glaube, dass diese Zusammenarbeit zwischen auch Julian Nagelsmann, seinem Trainerteam und an der Seite mit Rudi Völler, das ist Gold wert. Und ich hoffe auch, dass Rudi den Vertrag weiter oder verlängert, damit diese Zusammenarbeit weitergeht, weil es ist ja eine Entwicklung. Und wenn die Entwicklung positiv ist, dann musst du auch weiter das führen, so wie Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft und ich hoffe Rudi Völler dann auch.
Herr Rettich, wie haben Sie denn diese Themen, die Stefan Effenberg gerade angesprochen hat, erkannt und dann auch so umgesetzt, dass es eben auch jetzt nach einer Heim-EM, das ist immer ein besonderes Turnier, aber trotzdem noch positiv spürbar ist?
Ja, erstmal sitzt Stefan da zu Recht als Experte, denn er hat es genau richtig das deckt sich mit dem, wie wir es bewerten. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit Trainerteam und Rudi Völler. Ja, wir sind dabei, tatsächlich mit der Basis, mit den Fans, mit allen drumherum, auch mit den Partnern. Ja, man muss ja auch sagen, wir haben in der letzten Zeit außerhalb des Praxis Erfolge vorzuweisen. Wenn wir haben die Rückkehr an vier Partners, ich darf sagen, gut vorwärts zurückgekehrt. Wir werden auch demnächst noch eine weitere größere Partnerschaft bekannt geben. Das zahlt alles ein auf ein Vertrauen, was wiederhergestellt worden ist. Man traut uns wieder etwas zu. Und man gibt sich auch gerne wieder mit dem DFB. Aber am Ende ist das alles uninteressant, wenn wir heute Abend gegen Italien nicht gewinnen.
Ja, Sie haben dieses Spiel auch als Stellenwert ganz, ganz wichtig da in den Fokus gerückt. Wir wissen, es geht einerseits um Final Four-Teilnahme, also Halbfinale an der Nations League, hat aber auch mit der Weltrangliste zu tun und auch im Hinblick auf die WM 2026. Warum ist dieses Duell, dieses Hinspiel, das schon gewonnen wurde und dieses Rückspiel heute Abend für Sie so wichtig als DFB, wenn Sie das noch mal kurz skizzieren könnten?
Ja, es hilft uns allen. Auch einfach deshalb, es gibt ja 12 Gruppen bei der WM und drei der Gruppenköpfe sind belegt durch die Gastgeber, Kanada, Mexiko und die USA. Das heißt, es sind noch 9 Gruppenköpfe zu vergeben und die werden nach der FIFA-Weltrangliste vergeben. Das heißt, die Plätze 1 bis 9 werden dann die Gruppenköpfe bei der Weltmeisterschaft sein. Italien ist derzeit auf Position 9, wir sind auf Position 10. Es haben vor den Spielen 27 Punkte getrennt. Es ist sehr kompliziert, wie man die Punkte berechnet. Das erspare ich jetzt allen am frühen Morgen. Aber wir haben enorm aufgeholt in der Frage. Deshalb ist der 9. Platz ein wichtiger, weil es uns in jeder Hinsicht Erleichterungen bringt, was die Zuordnung bei der Weltmeisterschaft angeht. Aber wir müssen auch aufpassen, dass Mannschaften, die hinter uns sind, Uruguay, Kroatien, die uns von hinten vielleicht noch überholen könnten. Das heißt, Italien überrunden ist das eine. Aufpassen, dass im Windschatten nicht einer an uns vorbeihuscht.
Ja, es gibt noch einen weiteren Aspekt, Herr Rettich, der Ihnen natürlich sicher bekannt ist. Ich möchte es nur für die Zuschauer sagen, wenn man sich heute gegen Italien durchsetzt, hat man eine kürzere WM-Qualifikation, spielt eine Gruppe mit insgesamt 4 Mannschaften. Wenn man verlieren würde, eine Gruppe mit 5 Mannschaften. Und die 2 Spiele, die man dann in der Qualifikation zur WM mehr hätte, würden schon im Juni 2025 stattfinden und möglicherweise mit ein paar Tagen eben mit Bayern und Dortmund in Sachen Club-WM kollidieren. Die abschließende Frage an Sie, Stichwort USA, Weltmeisterschaft 2026, ganz großes Ziel. Und in den USA mit Donald Trump natürlich eine schwierige Personalie dort an der Spitze. Wie sind Ihre Gedanken diesbezüglich? Was macht das mit einem im Kopf und auch vom Bauchgefühl her?
Ja, ich glaube, das verbindet uns ja alle. Das ist ja keine Sichtweise, die der Fußball exklusiv hat, dass wir unruhige Zeiten haben. Wir erkennen gar nicht mehr, wer ist Freund, wer ist Feind. Wir schauen nach Saudi-Arabien, die wir vielleicht vor kurzem noch kritisch beäugt haben und die vielleicht als Friedensstifter und ja, so die Neutralität der Schweiz eingenommen haben, um hier die Positionen, unterschiedlichen Positionen zu vereinen und dort zum, ja, zur Ruhe und zum Frieden beizutragen. Also es sind wirklich unglaublich unruhige Zeiten, die uns, glaube ich, alle belasten. Das hat mit dem Fußball überhaupt nichts zu tun. Und von daher haben wir eher über die Daumen, dass insgesamt Ruhe und vor allem Frieden bald einkehren wird.
Das ist natürlich eines der wichtigsten Themen. Ganz kurz als Nachfrage meinerseits, weil ich die Gesichter hier in der Runde und auch im Publikum erkannt habe. Inwiefern hat Saudi-Arabien friedensstiftend beigetragen?
Ja, momentan sind die Gespräche hier in Riyadh, in der Stadt, mit all denen, die am Krieg beteiligt sind. Und da ist die Plattform halt in Riyadh als, ja, ich sag mal, neutrales Land. Und das meinte ich mit der Neutralität, dass Riyadh in alle Richtungen da offen war und jetzt quasi die Gespräche ermöglicht. Und das zeigt eigentlich auch, wie schnell sich diese Welt.
Vielen Dank, Andreas Rettig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, live zugeschaltet aus Dortmund, für Ihre Einschätzungen, Ihren Input in unsere Sendung. Und viel Erfolg natürlich für heute Abend beim Länderspiel gegen Italien. Und wir sprechen natürlich weiterhin über den DFB. Wir haben natürlich noch einige Risikozonen ausgemacht, spielen aber wieder vorher den Querpass oder Steilpass zu Katharina Kleinfeld.
Ja, wenn es Ihnen noch ein bisschen lang ist, bis heute Abend, bis zu diesem besagten Länderspiel, dann habe ich da noch eine Programmempfehlung für Sie. Wir haben nämlich heute anschließend an den Doppelpass noch ein bisschen Darts. Also jeden Donnerstag sehen Sie ja bei uns sowieso die Premier League of Darts. Und heute Nachmittag geht es weiter, unter anderem auch mit der deutschen Brille. Ist es gar nicht so schlecht, da mit dabei zu sein. Basti Schwele und Robbie Majanovic haben noch mehr Infos dazu.
Ja, damit sagen auch wir Hallo zu eurem Sonntagsbrunch in den Doppelpass. Es gibt heute auch wieder Darts live auf Sport 1. Wir sind im Finaltag der European Tour mit dabei, live aus Göttingen. Robbie Majanovic ist natürlich mit dabei. Robbie, es ist ein tolles Turnier.
Bisher wirklich bleibt kein Wunsch offen. Wir haben noch einen Deutschen mit dabei am Finaltag. Also ich freue mich auf diesen Sonntag. Der wird richtig schön.
Und wir geben euch schon mal ein paar Eindrücke, was da kommen kann. Gestern Nico Springer, der aufstrebende Deutsche, gegen Michael van Gerwen, hat den richtig rausgefordert. Führte mit 3:0 und 4:3 und MVG musste seine besten Darts auspacken, um Nico am Ende zu bezwingen. Dafür Deutschlands Nummer 1 Martin Schindler mit einem überragenden Auftritt, spielt über 106 gegen Johnny Clayton und ist damit heute am Finaltag noch mit dabei. Also nach dem Fußballtalk dranbleiben hier live auf Sport 1. Wir freuen uns auf euch und jetzt natürlich weiter bei Kata.
Ja, danke schön. Also die Darts fliegen wieder heute Nachmittag bei uns auf Sport 1 und ab morgen, da fliegt der Pfeil des Amor, wie auch immer. Power of Love, wir haben eine neue Reality-Show für Sie. Ab 15 Uhr, Montag bis Freitag immer, wird das Ganze ausgestrahlt. Insofern, wenn Sie da mal bei mit dabei sein wollen, beziehungsweise einfach reinschauen wollen, gucken Sie gerne ab 15 Uhr, wie gesagt, morgen bei uns bei Sport 1 vorbei.
Und ich bin sicher, dass Sie bei uns dranbleiben werden, denn wir haben natürlich die Problemzonen des DFB noch lange nicht abgehandelt. Wir sprechen über den Linksverteidiger, wie Maurizio Gaudino schon angerissen hat, und über Joshua Kimmich, denn den kann man nicht klonen. Außerdem noch die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß beim VfB. Großes Thema bei uns im Stahlwerk Doppelpass nach einer kurzen Unterbrechung. Der Stahlwerk-Doppelpass live aus dem Hilton Airport Munich, begleitet von Hajo von Havel's Band. Und natürlich an diesem Wochenende mit dem großen Thema Nationalmannschaft und die Problemzonen. Wir haben gesagt, Joshua Kimmich ist ein Teil des Problems, aber er ist nicht das Problem. Darüber sprechen wir jetzt, nachdem Katharina Kleinfeld mit Roman Weidenfeller gesprochen hat.
Wir haben wieder unseren Fragenhagel der Zuschauer für unseren Stargast. Der Roman ist hier rübergekommen und hat gefragt, was machen wir jetzt eigentlich? Und ich weiß nicht, ob da schon Schweißperlen oben auf der Stirn sind. Nein, so stimmt jetzt natürlich nicht. Es sind gute Fragen. Wir haben unter anderem die Frage, was ist der kurioseste BVB-Moment oder die kurioseste BVB-Geschichte? Und wir haben da sowas gehört von einem Mannschaftsbus im Drive-In von McDonald's.
Ja, da waren wir was. Genau war da? Patrick Ovomoela hatte uns das Glück beschert, dass wir in Düsseldorf kurz vor Weihnachten beim Pokalspiel, damals war Düsseldorf noch in der zweiten Liga, aber Spitzenreiter, dass wir dann hinterher nur noch mit 10 Mann gespielt haben, also er hat sich eine rote Karte geben lassen.
und ist dann natürlich wutentbrannt erstmal in die Kabine reingeflüchtet, hat erstmal dort den Spind demoliert. Danach war dann die Hand leicht lädiert. Aber hinten raus war es für uns glücklich. Wir haben das Elfmeterschießen gewonnen, kamen weiter, haben sogar dann das Double gewonnen. Und Ovo musste uns nach der Partie in Düsseldorf bei McDonald's einladen.
So, und dann ist der Mannschaftsbus durch den Drive-In gefahren, wirklich, oder wie?
Nicht ganz so, aber knapp dran vorbeigestriffen.
Okay, auf jeden Fall eine gute Geschichte. So, bestes Spiel im schwarz-gelben Trikot, wollen die Leute wissen.
Schwer zu sagen. Viele Spiele Gott sei Dank absolviert. Oftmals gegen Real Madrid, aber auch gegen die Bayern. Waren natürlich immer ganz besondere Momente und zum Glück auch große Spiele von mir.
Dann wollen Sie gerne wissen, ob du noch vorhast, Trainer zu werden, eine Trainerkarriere noch richtig hinzulegen.
Nee, das schließe ich eigentlich aus. Fühle mich zwar bereit, für mal zwischendurch mal ein Torwarttraining bei der Jugend zu absolvieren oder auch meine Erfahrung weiterzugeben, aber jetzt fix auf dem Platz wieder dabei zu sein als Trainer oder als Torwarttrainer, das schließe ich jetzt erstmal aus.
Und dann geht es noch um die emotionalsten Momente. Wir fangen mal vielleicht mit dem schwierigen emotionalen Moment an. Und da gab es jetzt am Montag beim Franz-Beckenbauer-Cup möglicherweise eine Szene, die dich erinnert haben könnte an einen größeren Moment. Wir gucken noch mal drauf.
Ja, bleibt hängen. Anders Silva, jetzt darf Dortmund sich den nicht selber reineiern. Und es ist Robben gegen Weidenfeller. Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Arjen Robben beim Beckenbauer Cup, wie einst im Champions League Finale.
Ja, hat das unten aufgerissen?
Ja, es tut weh immer noch, egal ob 2013 oder jetzt auch beim Franz Beckenbauer Cup. Ich erinnere mich natürlich auch an das WM-Finale, EM-Finale sah schon natürlich, an das Wembley-Finale von 2013. Und Arjen hat seit 2013 echt die Nase vorn, hat uns oftmals geärgert, mir schlaflose Nächte bereitet. Zuvor hatte ich aber ab und zu mal die Nase vor, also von daher es gleicht sich dann irgendwann ein bisschen aus.
Okay, ihr zwei seid fein miteinander.
Genau.
So, und dann wollen wir natürlich, um auch noch positiv rauszugehen, den schönsten, emotionalsten Moment von dir in deiner Karriere. Welchen würdest du da herauspicken? Weil du hast ja doch einige erlebt.
Ja, es waren viele tolle Momente in meiner Karriere. Egal, ob es meine erste persönliche Meisterschaft mit Borussia Dortmund war, 2011, als ich dann auch die Möglichkeit hatte, die Schale noch hochzuheben in den Himmel. Oder natürlich auch den Doublesieg 2012 oder auch das WM-Finale mit dem WM-Sieg 2014. Das waren natürlich ganz tolle Momente, für die ich auch sehr dankbar bin.
Also festlegen willst du dich da nicht auf einen ganz speziellen?
Persönlich 2011 sogar. Das war für mich ein ganz besonderer Moment, weil ich natürlich auch viele Jahre in der Jugendzeit davon geträumt habe. Ja, sehr viel auch daran gesetzt habe, halt eben zum Profi zu werden. Und wenn dann die Möglichkeit hast, dann die Bundesliga auch zu gewinnen, die Schale noch hochzuhalten, es gibt nichts Schöneres.
So, war doch gar nicht so schlimm. Roman Weidenfeller, gerne. Vielen Dank für die Antworten.
War doch gar nicht so schlimm. Wird auch jetzt nicht schlimm, die zwei weiteren Problemzonen des DFB zu besprechen. Wir haben gesagt, die Linksverteidigerposition ist eines dieser Probleme. Die andere Position ist die Joshua Kimmich nicht bekleidet. Denn da ist so ein bisschen das Kimmich-Dilemma versteckt. Denn wir wissen, bei Bayern spielt er auf der Sechserposition, teilweise Weltklasse. Bei der deutschen Fußballnationalmannschaft spielt er auf der Rechtsverteidigerposition, teilweise Weltklasse. Und da, wo er nicht spielt, hat man dann eben ein Problem oder eine Lücke, die nicht so gut ausgefüllt werden kann. Maurizio, wo würde Kimmich in der Nationalmannschaft bei dir spielen? Und viel wichtiger, wer würde die andere Position bekleiden?
Ich denke, dass für mich ist so, dass wenn, egal wie Weltklasse, er ist ein wahnsinnig guter Spieler, intelligenter Spieler, deswegen auch er die Sechs so ausfüllen kann. Man geht ja immer von kräftigen und starken Spielern aus, aber er ist sehr aggressiv, sehr stark in den Zweikämpfen, deswegen füllt er diese Position auch wahnsinnig gut aus. Bei Bayern fällt mir nur auf, dass wenn er auf der Sechs spielt, er immer so den entscheidenden Pass auch spielen möchte und dadurch das Spiel etwas langsamer wird im Mittelfeld. Und deswegen war es jetzt auch in der Nationalmannschaft auf der Seite. Er kann das Spiel von der Seite trotzdem sehr stark lenken. Es ist natürlich dann sehr rechtlastig, wenn er da spielt. Und ich denke, in der Nationalmannschaft können sie es auch im Moment besser kompensieren, dass er über die rechte Seite kommt. Deswegen denke ich, ist das trotzdem eine kluge Entscheidung, ihn da spielen zu lassen.
Und wen würdest du im Zentrum bei der Nationalmannschaft dann sehen? Auf der Sechserposition?
Ja, so wie sie es jetzt auch gespielt haben. Ich meine, es wird ja jetzt auch schlecht geredet. Goretzka hat super gemacht und Große hat trotzdem auch in der ersten Halbzeit gut gemacht. Die haben Ballbesitz gespielt. Er ist ja auch ein intelligenter Spieler, der auf seine Art und Weise gut spielt. Und wir haben Qualität, ja, um das zu ersetzen. Und von daher denke ich, würde ich auch so spielen, wenn Wirtz wieder zurückkommen. Wir haben auch einige Verletzte. Also wir können sehr stark aus dem Vollen schöpfen. Wir haben sehr hervorragende Spieler. Und da sich jetzt auf den einen oder anderen festzulegen und so wie Nagelsmann ja die Spieler dazu holt, geht er nach Leistungsprinzip. Also von daher kann auch da wieder jemand anders in die Rolle wachsen. Aber wie sie jetzt gespielt haben und auch heute Abend spielen werden, glaube ich auch, dass sie wieder als Favoriten das Spiel gehen. Und mit dem System, wie Nagelsmann spielt, muss man einfach nur hinten aufpassen, dass man sauber steht und nicht ausgekontert wird. Und dann denke ich, dass wir da eine stabile Leistung sehen werden.
Im Zentrum hatte Goretzka gespielt, neben Pascal Groß. Stiller, Andrich wären noch weitere Alternativen gewesen. Wir haben über Joshua Kimmich auch gesprochen, über seine Flankenstärke, hat Tobi Altscheffel vorhin angesprochen. Seit 2016 27 Kopfballtore beim DFB insgesamt erzielt worden. 13 davon hat Joshua Kimmich als Flankengott vorbereitet, heißt 48% aller Kopfballtore über ihn. Er hat auch schon reagiert auf diese Frage, was bedeutet das? Was bedeutet das für dich, Stefan? Dass er rechts außen auf der Rechtsverteidigerposition gehen muss?
Er nimmt das ja an. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Er ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Wenn der Trainer jetzt mit dir redet und sagt, nimmst du die Position an? Und Kimmich sagt, ja, mache ich. Und ich glaube, gegen Italien hat man es gesehen, dass er das mit Freude auch macht. Und sehr wirkungsvoll auch. Also da hat er auf jeden Fall herausragende Qualitäten. Er hat sie aber auch im Zentrum des Spiels, wie bei Bayern München in dieser Saison auch, unglaublich stabil, wirklich durchweg sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Das ist ein Spieler, der das und das spielen kann. Und wenn der DFB sagt, wir brauchen dich da, weil ich glaube, wenn wir ein Problem haben, ist es eher die rechte Schiene, weil wer kommt danach? Wer ist hinter Kimmich? Dann können wir reden über Riedle Baku, über Henrichs, Wisek oder wer auch immer dann, aber das...
Marius Wolf hat es mal gespielt.
Ja, okay, aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Ich glaube, die rechte Seite, wenn überhaupt, ist eher eine Baustelle gewesen. Die linke sehe ich nicht. Wir haben die linke aufgemacht, mit David Raum sehe ich nicht. Er hat eine schlechte erste Halbzeit gehabt, aber das steht ihm auch mal zu. Ja. Wenn du mit der Viererkette spielst, ist für mich, David Raum wäre ein gesetzter Spieler. Und wenn nicht, kannst du umstellen auf Dreierkette mit Schlotterbeck für die Spieleröffnung. Und im Zentrum sehe ich auch kein Problem. Also du hast eben ein paar genannt, Retzka ist wieder da. Mit Groß an seiner Seite, du hast einen Stiller, finde ich persönlich, ein unfassbarer Spieler, ballsicher.
Und dann, Andrich
gibt's noch. Ja, Pavlovic wird wiederkommen. Also da hast du auch Alternativen. Und die letzte Option, du schiebst Kimmich wieder rein, falls mal irgendein rechter Verteidiger zeigen sollte, dass er konstant gute Leistung bringt. Also ich sehe die Baustellen nicht
so. Aber genau das zeichnet dich als guten Experten aus. Wir haben es gesagt, über 200 Mal beim Doppelpass. Immer wenn du das Gefühl hast, das Thema Kimmich ist beendet, dann machst du schon das Neue auf. Deswegen sitzt du auch auf diesem Stuhl. Da sind wir unheimlich dankbar. Denn abschließende Frage zu dem Komplex. Irgendjemand der Meinung, Kimmich müsste bei der Nationalmannschaft nicht als Rechtsverteidiger, sondern eher im Zentrum auflaufen?
Ist ein ähnliches Thema wie 2014 mit Philipp Lahm. Da war die identische Situation. Und hinterher, Philipp war der Garant auch, dass er hinten rechts halt eben dann gespielt hat und dann der Mannschaft einfach das Gefühl der Sicherheit gegeben hat.
Ja. Den ihr aber Kimmich überzeugen genau musstet.
Der Mustafa hat das gemacht, ne? Oder?
Absolut.
Also übrigens war es damals links dann Höfedes, ne? Der ja auch kein, also das war ja richtig. Auch eine Geschichte, die entsprechend entstanden ist. Wenn ich einen Punkt vielleicht machen darf, du hast gerade gesagt, wir haben gar kein Problem. Ich will jetzt auch nicht in Problemen rumwühlen oder sonst irgendetwas, aber wenn ich an 2014 denke und an diesen Titel denke, da war ja ganz zentral mit Gündogan Kroos diese Doppelsechs, ein Eckpfeiler dieser Mannschaft. Und ich glaube, mit Blick auf ein kommendes Turnier müssen wir auf dieser Position...
2014 waren im Zentrum Schweinsteiger, Khedira, Kroos.
Und Gündogan auf der Doppelsechs?
Der war noch nicht
dabei. 2014 bei der
war
WM
nicht. War das 14 oder war das 16?
14 war EM. 2018 war dann später mit Kroos und Khedira. Ja. Und 2022
war aber dann Gündogan dabei. Du hast völlig recht. Ja. Aber es war damals natürlich
darum trotzdem... Darum sitzt du hier. Ja.
Und nicht da.
Du hast recht. Billy war 2014 nicht dabei.
Aber es war eben dieses defensive Mittelfeld, was ja auch dafür gesorgt hat, dass am Ende der Titel dann auch da war. Du nix, du warst dabei. Ich war nur am Fernseher dabei. Fakt ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, aber Julian Nagelsmann macht das, glaube ich, auch, dass er mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft sich da auch festlegen sollte. Und wenn er sich jetzt festlegt und sagt, Kimmich ist mein Rechtsverteidiger oder spielt rechts, Stichwort Flanken, die Zahlen und so weiter,
dann glaube ich, muss er gucken, wen stellt er da zentral auf, wie baut er sich sein Mittelfeld. Offensiv haben wir schon drüber gesprochen, da gibt es einiges auch an Potenzial an neuen Leuten. Ich glaube, dass wenn überhaupt eine Baustelle da ist, dann ist es das defensive Mittelfeld.
Genau.
Genau. Abschließend, schnell.
Abschließend. Ich habe so einen Wunsch. Ja. Ja, ich habe einen Wunsch. Ich hätte gerne,
war ich
so ein bisschen enttäuscht, wenn man auch eigentlich sich hätte freuen müssen, als jemand, der viel über Mainz berichtet, dass Amiri in der Startelf steht, aber dann bitteschön, warum rechts? Warum nicht zentral? Gut, mit Goretzka zusammen, die sind beide sehr viel nach vorne orientiert, aber Amiri zentral eine Chance als Aufbauspieler und dann vielleicht als Backup eine, der vielleicht so ein bisschen wegräumt. Das wäre eine Option, die man mal testen könnte. Und ich glaube, wenn der
das ist Zeit zum Testen.
Ne? Ja, wenn er annähernd das, was er in Mainz auf den Platz bringt, da hinkriegt, dann wäre das wirklich eine Option.
Sagt Felix Mansel, also Julian Nagelsmann hat Nadim Amiri falsch eingesetzt.
Hat ihn eingesetzt und sind alle dankbar. Ich hätte ihn gerne zentral gesehen und nicht auf dem rechten
Flügel. Hast du eingeordnet? Wir sprechen gleich über die Linksverteidigerposition, denn die haben wir in der Redaktion noch als Problemzone ausgemacht. Machen vorher aber einen Spot, eine ganz kurze Unterbrechung mit Informationen von unserem Sportbettpartner. Das ging schnell und genauso schnell geben wir rüber zu Katharina Kleinfeld mit unserem nächsten Thema. Linksverteidiger.
Ja, die Linksverteidigerposition, das ist, ich würde sagen, ein ewiges Thema in der deutschen Nationalmannschaft. Es wurde ja auch gerade schon ein bisschen beschrieben, beziehungsweise über diese zumindest drei Köpfe, würde ich mal sagen, gesprochen. Also David Raum auf links gestartet, auf der Linksverteidigerposition. Und dann war die Frage, okay, warum bringt er jetzt eigentlich nicht Mittelstädt, den eigentlich zweiten Linksverteidiger, den man da gesehen hätte? Nee, stattdessen einen nominellen Innenverteidiger mit Nico Schlotterbeck. Und dann haben wir uns gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit Robin Gosens? Denn der spielt momentan eine richtig gute Saison in Florenz, in Italien, hat schon 8 Torbeteiligungen in dieser Saison, 4 Tore und 4 Assists und könnte ja zumindest eine Antwort auf diese Linksverteidiger-Frage in der deutschen Nationalmannschaft sein. Oder?
Thema Gosens. Tobi, warum ist der nicht dabei? Ist es so, dass tatsächlich Raum und Mittelstädt auf der Position aktuell besser sind?
Ja, er hat die Chance zurückzukehren, aber Nagelsmann will nicht zu viel ändern. Und wenn wir gerade gesagt haben, er hat Zeit zu experimentieren. Ich glaube, er will nicht experimentieren. Er sagt der Mannschaft immer einen Countdown. So viele Spiele sind es noch bis zum WM-Start. Und der nimmt das sehr, sehr ernst, auch mit seiner Struktur. Er will nicht zu viel ändern, deswegen will er Kimmich rechts hinten lassen, damit sich da was einspielt. Das war auch das Problem bei Hansi Flick, glaube ich, dass zu viel geändert wurde in zu kurzer Zeit. Hinten links, wir haben über die WM 2014 gesprochen, mit der Ochsenkette, wie wir sie genannt haben. Ich glaube, wenn man vorne Wirtz, Musiala und Co. hat, mit Schlotterbeck hinten links, die solide, defensiv sichere Lösung, wäre eine Möglichkeit, weil David Raum hat es immer wieder probiert. Er hat mal bessere Spiele, mal schlechtere, aber so richtig überzeugende Lösung gab es bis jetzt nicht.
Ist das die Lösung, Maurizio? Siehst du die auch mit Schlotterbeck dann als defensiven Verteidiger hinten links, weil man nach vorne gar nicht so viel machen muss?
Ja, ich sehe eher, dass man dann Sicherheit reinbringt, ob es jetzt der Schlotterbeck ist oder Raum. Wobei Raum ja derjenige ist, der die Außenlinie hoch und runter marschiert. Aber wir haben so eine starke Offensive und da gilt es denen einfach den Rücken zu stärken, dass die frei aufspielen können. Ich denke, wir können mit der Offensive, die wir haben, wenn sie alle gesund sind, jede Mannschaft dieser Welt schlagen. Und da ist man schon gut bedacht, wenn man hinten sicher steht, aufpasst, nicht ausgekontert zu werden, wenn vorne das Risikospiel forciert wird und der ein oder andere Fehler passiert, der zwangsläufig passiert. Und wenn man dann in Gefahr kommt, ausgekontert zu werden, einfach stabile Abwehrspieler da zu haben, die sich wirklich nur auf dieses konzentrieren und nicht ständig mit praktisch nach vorne laufen und das offensive Spiel suchen.
Diese WM 2014. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Offensivkräfte auch mit da hinten arbeiten müssen. Das war jetzt auch das Thema gegen Italien. Der Raum, der stand ja oftmals alleine im Raum. Musiala geht zwar mit nach hinten. Okay, ich schmeiß gleich gerne noch einen Euro da rein oder zwei. Aber er arbeitet ein bisschen mit nach hinten, aber ist natürlich auch nicht so, dass man sagt, okay, er ackert wirklich richtig mit nach hinten.
Ja, aber es ist ein Spieler, der so stark in der Offensive ist, den musst du einfach den Rücken freimachen. Das ist für Wirtz, gilt ja genau das Gleiche. Und das gilt auch für Sané, der immer wieder kritisiert wird, der mit nach hinten. Natürlich gehört es dazu, ja, aber diese Spieler brauchen die Freiheiten nach vorne. Und da muss man, wenn man diese Qualität hat, dann muss man dementsprechend auch die Mannschaft
Trotzdem brauchen wir eine Absicherung.
bei der WM 2014, wir haben diese Kette mehrfach diskutiert. Das waren Boateng, Hummels, Mertesacker und links Hövedes. Als Jogi Löw euch diese Idee erzählt hat, moderner Fußball, alles schön, Tiki-Taka, schnell nach vorne. Wir spielen mit 4 Innenverteidigern. Wie sehr musste er euch überzeugen?
Eigentlich gar nicht. Hinterher war jeder froh, der auf dem Feld stand.
Hinterher?
Genau, also auch währenddessen.
Also es gab natürlich auch Zeiten zuvor, bevor das Turnier startete, und da waren sehr viele Leistungsträger und Leader, die zum Teil aus einer Verletzung kamen und die standen nicht auf dem Feld. Also ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass beim Auftakt gegen Portugal Bastian Schweinsteiger neben mir auf der Bank saß. Also von daher hinterher waren alle froh, die auf dem Feld standen, und die haben natürlich dementsprechend auch sich so verhalten und haben wirklich auch Leistung gezeigt.
Trainer hat überzeugt mit Kompetenz, und letztlich gibt der Erfolg dem Trainer natürlich auch immer recht.
Und wir, auch nochmal hier kurz.
Ja, ne? Ich habe es gemerkt. Ich hab's gemerkt. Roman zahlt für uns beide.
Schon lange nicht mehr da.
Währenddessen
zwei oder was, oder?
Drei. Für dich drei, für mich drei. Wir schauen gleich auf Sebastian Hoeneß, denn der hat in Stuttgart verlängert und ein wichtiges Signal gesetzt. Welches besprechen wir nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich im Stahlwerk Doppelpass. Wir sind zurück beim Stahlwerk Doppelpass in Hilton Airport München, live und begleitet von Hajo von Hadeln und Band. Wir schließen das Thema Nationalmannschaft ab mit dem Thema Italien, der Gegner auch von heute Abend. Die Italiener wurden dort in der Heimat ziemlich hart angegangen für ihre Leistung, ziemlich scharf kritisiert. Wie schlecht oder wie gut waren oder sind die Italiener?
Gut sind sie nicht. Bei mir schlagen immer zwei Herzen. Deswegen soll auch immer der bessere gewinnen. Aber Italien ist im totalen Umbruch.
Oh.
Ja. Heute Abend, wird auch die deutsche Mannschaft wieder stärker performen. Aber Italien ist auch im Umbruch. Ah ja, Moment. Komm ja schon.
Ja. Wir sagen Dankeschön.
Gerne, immer wieder gerne. Ja, Italien ist, wie auch vor einigen Jahren jetzt Deutschland, im Umbruch und sucht nach der Form. Und man hatte, oder der das Spiel gesehen hat, Italien hat absolut die Favoritenrolle Deutschland hingeschoben, hat den Ballbesitz gegeben und hat versucht einfach zu kontern. Natürlich haben sie die eine oder andere Torchance gehabt, aber es ist nicht das Italien, was vor Jahren waren. Und da braucht Italien auch einfach Geduld, um diese Spieler wieder zu bekommen. Und es ist natürlich auch sehr schwer, wenn man sieht, prozentual sind es glaube ich 60-70% in den Mannschaften, die vorne spielen, wo die Positionen mit ausländischen Spielern besetzt sind. Und da tut sich natürlich auch Italien schwer, den einen oder anderen Spieler aus den eigenen Reihen wieder groß werden zu lassen, zu produzieren. Und es ist keine einfache Aufgabe, die Spalletti vor sich hat.
Heißt das auch, dass Italien nicht gut genug ist, um Deutschland heute Abend zu schlagen und Deutschland quasi in den Final Four
steht? Ja, also ich habe ja einiges jetzt auch in der italienischen Presse gelesen, auch gesehen. Auch Spalletti, der natürlich sich vor die Mannschaft stellt, sagte, wir haben praktisch ein gutes Spiel abgeliefert. Aber es braucht was Besonderes, dieses Spiel zu gewinnen und weiterzukommen. Also er schützt praktisch seine Mannschaft und er weiß, dass Deutschland einfach zu stark ist im Moment, um dagegen anzugehen.
Das nehmen wir mit für heute Abend. Schließen damit das Thema Nationalmannschaft und kommen zu deinem Ex-Verein, mit dem du 1992 Deutscher Meister wurdest. Zum VfB Stuttgart, denn der hat zwar aus den vergangenen 8 Ligaspielen nur eines gewonnen und die Fans hatten nicht viel zu lachen. Doch gestern gab es eine Meldung, die Fans sehr, sehr glücklich gemacht hat.
Liebe VfB-Mitglieder, liebe VfB-Fans, ich hatte damals, vor 2 Jahren, schnell das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Zwei Jahre später hat sich das Gefühl nur noch verstärkt. Und deswegen möchte ich euch mit großer Freude und auch Dankbarkeit mitteilen, dass ich meinen Vertrag bis 2028 verlängert habe. Ich glaube, dass mit der Power des Clubs, mit der Power der Stadt, mit der Power der Fans weiterhin vieles möglich sein wird. Ich glaube, wir haben schon einen guten Weg eingeschlagen und jetzt gilt es für uns alle darum, diesen Weg mit aller Konsequenz und Kraft weiterzugehen. Und dann hat der Club alle Möglichkeiten und auch die Ambition, um weiterhin auch internationale Reisen beschreiten zu dürfen. Und das ist mein Ziel, das muss unser Ziel sein. Und deswegen ist das der richtige Ort für mich und für uns der richtige Weg, den wir weiter beschreiten wollen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, natürlich auch bei euch, für euren Support, für eure Unterstützung, die ich immer gespürt habe, die der Club immer zu spüren bekommt und der ein ganz wichtiger Teil ist auch für den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben. Mein Dank gilt natürlich auch den Verantwortlichen, um Alex, Fabian und auch Gente für das Vertrauen, das mir mit der Vertragsverlängerung ausgesprochen wurde. Ich freue mich riesig auf unsere gemeinsame Zukunft und glaube, dass wir noch einiges erreichen können.
Sebastian Hoeneß hat also seinen Vertrag beim VfB Stuttgart als Trainer bis 2028 verlängert. Das Entscheidende, glaube ich, ohne Ausstiegsklausel. Die großen Vereine, also er war ja schon im Gespräch auch bei Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig. Stefan, was war sein Antrieb, in Stuttgart zu verlängern? Was denkst du?
Den Weg weiterzugehen mit den Jungs. Und ich glaube, das ist total lobenswert, dass er jetzt auch unterschrieben hat. Es kann ja erst der Anfang sein. Also der Weg ist ja noch nicht beendet. Das hat er ja auch gesagt in seiner Videobotschaft. Und es ist vollkommen richtig. Und jetzt hofft er natürlich auch, dass die Spieler folgen, auch ihre Verträge verlängern. Und ich glaube, dass er da auch ein Riesenpotenzial sieht. Und ich glaube, für ihn ist auch wichtig gewesen, die Führung. Er hat ja die Namen aufgezählt, dass er sich da unheimlich wohlfühlt. Und ich glaube, für seine Karriere ist es der richtige Schritt gewesen, den Vertrag zu verlängern.
Ja, Stefan sagt, für die Karriere wichtiger Schritt. Du bist auch beim VfB nah dran. Ist der Schritt der nachvollziehbarere als beispielsweise auf eine Chance in Leipzig, Dortmund,
Leverkusen? Ja, aber die Option hat er ja auch in der Zukunft noch. Es ist ja ein junger Trainer, ja? Also der ja erst am Anfang einer ganz großen Karriere steht. Und diese Optionen werden sich ja in 5, in 7 oder in 10 Jahren mit Sicherheit nochmal ergeben. Also es ist ja nicht beendet damit, im Gegenteil.
Okay, also nächster Grundstein für eine Karriere, ja, die er zuvor in Hoffenheim begonnen hat dann.
Ja, also es läuft ja beim VfB, wenn man die letzten Jahre, seitdem Hoeneß da ist, läuft es ja recht gut. Erst hat er die Klasse gerettet mit der Relegation, dann sind sie ja hochgeschossen, dann Vizemeister, dann, ich erinnere mich an das erste Champions-League-Spiel in Madrid, erste Halbzeit, haben die richtig stark Fußball gespielt und dann passiert vielleicht dann auch was, was irgendwann auch sehr natürlich ist, dass, wenn man in so einem Flow ist, irgendwann gibt es einen Knick. Ne? Und dann wurden ja vor der Saison auch Leistungsträger abgegeben, über einen spricht man gar nicht, Ito, also der war super wichtig, aber Gerassi hat vorne die Buden gemacht.
Anton noch
dazu in der Abwehr. Und dann wird sich jetzt auch zeigen, ob das ist so die erste Delle jetzt unter Hoeneß, wie er die meistern wird. Der VfB ist super aufgestellt. Gestern Abend war Mitgliederversammlung.
Genau. Dort hat man das Video eingespielt.
Genau, und Rekordzahl, ne? Rekordumsatz, Rekordgewinn. Also der VfB ist wirklich auf dem Weg nach oben. Jetzt hat es sportlich ein bisschen eine Delle bekommen, aber die Saison hat ja noch einige Spieltage. Es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Punkte bis zu den internationalen Plätzen. Also ob es dann nochmal Champions League wird, weiß ich nicht. Aber durchaus möglich, dass da noch die Europa League drin sein kann. Und dann ist es ja eine Konstanz, die dann auch reinkommt. Ne? Das ist dann nicht keine Eintagsfliege, sondern könnte sukzessive langsam sich aufbauen. Und das ist mit Hoeneß natürlich perfekt als Trainer. Und Stefan hat es gesagt, er ist Anfang 40. Ne? Also die großen Starttrainer sind Mitte, Ende 50. Also da ist jede Menge Luft und Raum für ihn dann auch seine Karriere weiterzumachen. Also das ist für den VfB ein Big Point, also diese Unterschrift, finde ich. Und jetzt ist halt die Frage, wie er dann die Spieler aus dem Loch, aus dem Leistungsloch rauskriegt, die in der vergangenen Saison so für den Erfolg garantiert waren. Nämlich Führig ist aus der Form Wagnermann, hat zum Teil gar nicht mehr in der Startelf gestanden. Und da war zwar verletzt, kam dann wieder, aber kann auch nicht so performen, wie es mal war. Also diese leichte Delle, da müssen sie jetzt durch. Und dann ist die Frage, wie das hinkriegt, der Trainer. Und dann bin ich da sehr positiv.
Rückstand aktuell 5 Punkte, du hast es angesprochen, 5 Punkte auf Europa, also auf Platz 6 momentan, 8 Punkte auf Platz 4, Champions League. Fabian Wohlgemuth hat, der Sportvorstand des VfB Stuttgart, hat in einem Exklusivinterview bei uns mit Sport1, das Sie auf sport1.de nachvollziehen und nachlesen können, Folgendes gesagt: Sebastian ist die perfekte Antwort auf alles, was mit unserer Mannschaft passiert. Das hast du angesprochen, dass eben Spieler bleiben wollen, dass die Spieler wieder in Form kommen, auch in Bezug auf die sportliche Weiterentwicklung. Inwiefern war der Zeitpunkt, Tobi, das ist gerade gesagt, der Rückstand, 8 Punkte auf die Champions League, auf Platz 4, Eintracht Frankfurt ist der nächste Gegner. Wichtiges Spiel in der Bundesliga, danach gibt es auch noch ein Pokal-Halbfinale gegen Leipzig. Inwiefern ist dieser Zeitpunkt entscheidend?
Also ich glaube, die Führung von VfB hätte zu jedem Zeitpunkt genommen, diese Unterschrift, weil das sehr gefeiert wird im ganzen Verein und im Umfeld. Man hat gesehen gestern bei der Versammlung, die Mitglieder springen auf und bejubeln, beklatschen diese Verlängerung. Jetzt, am 2. April, hat man das Halbfinale gegen Leipzig und die ganze Hoffnung des Vereins ist, nach Berlin zu kommen, dort voraussichtlich, die Fans von Arminia Bielefeld sehen es mir hoffentlich nach, gegen Leverkusen zu spielen. Und das war ja so,
Finale, ja.
Ich will jetzt nicht sagen, der neue Klassiko zuletzt in der Bundesliga, aber Leverkusen gegen Stuttgart war das Duell mit der meisten Würze, das hitzigste Spiel. Die träumen alle vom Pokalsieg, und wenn wir über die Spieler sprechen, die kommen könnten oder verlängern, ich meine, ein Stiller hat verlängert, ein Undaf hat sich für den VfB entschieden, auch wegen Hoeneß. Und Hoeneß, Werle, Wohlgemuth, die haben den Verein beruhigt. Ich kann mich erinnern, wie oft haben Maurizio und ich telefoniert und über irgendwelche VfB-Krisen gesprochen, die letzten 10, 15 Jahre, und jetzt ist es ruhig, auch in einer schwächeren Phase wie aktuell, und Basti Hoeneß kann die Mannschaft herausführen, und der Verein ist so ruhig, dass er gemeinsam aus dieser Situation auch wieder rauskommen kann. Und wenn es kein internationales Geschäft wird, dann geht die Welt trotzdem hin unter in Stuttgart jetzt.
Ich würde auch nicht sagen, dass es eine Krise ist. Ich würde sagen, es ist eine Delle. Ja. Ja, also wie gesagt,
ist aber normal. Ja, wenn du so performst von Relegation, dann Champions League, und du hast ja nicht den Kader, den du so in die Breite hast, verletzte Spieler, hast müde Spieler, die sind auch mental dann müde. Und dass der VfB jetzt noch dasteht, wo er gerade ist, mit dieser kleinen Delle, die hätte auch viel größer sein können, ist der Dank des Trainers, wie der das handelt und wie er die Mannschaft führt. Und deswegen war es unheimlich wichtig, für den VfB dieses Zeichen zu setzen, dass er verlängert hat, und auch gerade vor diesen zwei wichtigen Spielen.
Und bei all den Gerüchten, die es zuletzt gab, RB Leipzig war natürlich interessiert, aber man hatte beim VfB, bei allen, bei Werle, bei Wohlgemuth immer das Gefühl, sie rücken nicht raus, aber sie sind so verhalten optimistisch, und irgendwie war es eine Frage der Zeit, bis es dann passiert. War trotzdem ein Coup natürlich, und vielleicht kann es jetzt vor diesem Spiel gegen Leipzig der entscheidende Faktor sein.
Vor allem ist es auch eben, wir haben es angesprochen, diese Klausel. Man spricht von 8 Millionen, die Klausel, die im alten Vertrag bis 2027 drin war, jetzt bis 2028 ohne Klausel. Heißt, der VfB möchte ihn nicht für 8 Millionen rund gehen lassen, sondern der Trainer ist im Verein viel, viel mehr wert. Aber dieses Beispiel Leipzig war möglicherweise dran. Es gab Trainer, die gesagt haben, ich gehe zum nächsten größeren Verein, auch wegen des Geldes, wegen der Entwicklungsmöglichkeit.
Genau.
Matthias, Rose, auch Nagelsmann Hütter. Hat das mal gemacht, Adi Hütter.
Aber Stuttgart Beispiel. Ist ein großer Verein.
Ja, genau.
Da will er ihn hinführen. Also was Besseres gibt es doch für ihn gar nicht. Er hat die Chance bekommen, in diesem Abstiegskampf diese Mannschaft zu übernehmen, und hat hervorragend performt. Also für ihn gibt es doch nichts Besseres. Ja, er kann sich da total entfalten. Die Mannschaft hört auf ihn, der Verein deckt ihn und stärkt ihn total den Rücken. Jetzt wegzugehen
nach Leverkusen. Du hast doch mit Alex Werle gesprochen beim Beckenbauer Cup, nicht?
Ja, also wir haben alle dafür, die Ehemaligen, immer wieder dafür plädiert, dass der Trainer, dass da so schnell wie möglich mit ihm darüber auch geredet wird. Aber der Verein hat ja selber im stillen Kämmerle daran gearbeitet, dass das jetzt bekannt gegeben wird. Also von uns Seite war es ja immer so, wir waren ja immer auch die kritische Stimme, was er gerade gesagt hat. Aber jetzt muss man sagen, es ist Ruhe eingekehrt in dem Verein, und es wird performt, wir haben den richtigen Trainer, und jetzt geht es darum, darauf aufzubauen. Und nichts anderes haben sie mit diesem Zeichen jetzt gesetzt, dass sie die Stabilität jetzt weiterbekommen, egal was die Saison passiert. Die haben es immer noch in der eigenen Hand, international zu spielen, was unheimlich wichtig wäre, um einfach wieder da oben dabei zu sein, auch Geld reinzuspielen, um dann Spieler, die jetzt in der letzten Saison noch gegangen sind, dann auch halten zu können, weil das ist der nächste Schritt. Du musst die Verträge, die du jetzt verlängert hast, willst du auch dann so eine Einheit haben, dass das Gehalt natürlich nicht ins Uferlose geht, aber du brauchst natürlich internationales Geschäft, um diesen Etat immer zu decken. Aber die sind ruhig, machen keine Hektik und sagen, wir wissen, wo wir herkommen. Ja, das wäre was anderes, wenn sie jetzt 3-4 Jahre in der Champions League spielen würden und dann so eine Saison. Das ist jetzt, was man jetzt bei Dortmund sieht. Aber bei Stuttgart ist es jetzt ein Weg nach oben, ja, der leicht unterbrochen ist, aber der Trainer es hervorragend handelt, und deswegen haben sie dieses Zeichen gesetzt.
Danke.
Ja, absolut. Ich würde sogar noch einen weitergehen. Das Signal für den Verein, Aufbruchstimmung in der Delle. Ich glaube auch, dass das funktionieren wird, ob sie dann am Ende international spielen oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, sie haben jetzt eine Planungssicherheit, und der ein oder andere Spieler wird dann vielleicht noch folgen. Ich finde aber das insgesamte Signal auch so toll, weil du gerade ja auch aus der Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit, den ein oder anderen Trainer angesprochen hat, der dann relativ schnell auch dem Ruf des Geldes, dem Erfolges irgendwie auch hinterhergesprungen ist. Das haben wir hier in Stuttgart eben nicht. Wir haben über die Fußballmärchen Goretzka und Kleidienst gesprochen. Für mich ist die 22 Monate VfB Stuttgart auch ein kleines Fußballmärchen mit dieser Verlängerung. Das ist das eine. Und wir haben ja nicht nur in Stuttgart die Situation, dass ein Trainer dann auch endlich sich für eine Langfristigkeit entscheidet, sondern ich habe den Eindruck auch, dass ein Alonso in Leverkusen beispielsweise möglicherweise bleibt, wenn denn stimmt, dass er jetzt in Düsseldorf ein Haus sucht. Das war zumindest zu
ein ähnliches Beispiel, hören. Ja.
Sein ähnliches Beispiel, dass also Trainer auch dann eben nicht den ganz großen Rufen und mit dem Erfolg kommen die Rufe und dass sie sagen, wir bleiben, wir wollen da etwas aufbauen und da sind für mich Alonso und auch Sebastian Hoeneß total gute Beispiele, auch hier wieder Vorbilder und ich finde das ganz fantastisch, dass eben nicht sofort hinter dem großen Geld hergerannt wird, sondern dass etwas aufgebaut wird, das schafft Identifikation für die Fans, das macht den Fußball insgesamt wieder attraktiver und ich bin Fan von dieser Entwicklung, ich finde das ganz toll.
Wir haben auch negative Beispiele, die zu früh gegangen sind.
Ja.
Unser Bundestrainer, Leipzig-Bayern.
Adi Hütter auch gerade schon genannt. Jetzt stellt sich noch eine Frage, wohin geht dann dieser Impuls, den man gerade beim VfB gesetzt hat? Und schafft man dann ein ganz, ganz großes Ziel? Die Antwort gibt Katharina und die Antwort kommt von den Zuschauern.
Also ich kann nur zumindest das, was die Zuschauer prognostizieren, als Antwort geben. Ob es dann tatsächlich so kommt, das müssen wir uns natürlich zusammen anschauen. Aber wir hatten ja als Frage der Woche rausgegeben, also Hoeneß verlängert, kommt Stuttgart jetzt doch noch nach Europa? Und unsere Zuschauer sind sehr zuversichtlich, zumindest was unsere Online-Frage angeht. 74% sogar sagen, ja, dieser Deal ist eine Initialzündung und nur 26% nein. Die Mannschaft ist zu schlecht. So, und an dieser Stelle schöne Grüße an Tommy Schmidt und an Gregor Rühl von Copa TS. Die hören uns nämlich ganz gerne zu oder gucken uns auch ganz gerne zu hier beim Doppelpass und erfreuen sich immer beim Dopafon an unserer Dialektvarianz. Mal gucken, wie die jetzt so aussieht bei dieser Frage der Woche.
Sebastian Hoeneß ist ein sehr, sehr toller Trainer und er hat eine sehr, sehr tolle Mannschaft. Darum glaube ich felsenfest, der VfB schafft noch zumindest den vierten Platz.
Europa ist für Stuttgart viel zu weit entfernt und der Hoeneß kocht nur mit Wasser. Er ist kein Mann für einen Spitzenklub. Im Übrigen, die Tabelle lügt nicht.
Mit der Verlängerung hat der VfB jetzt die Weichen gestellt und Ruhe in den Trainerpositionen geschaffen. Das wird dem Club in den nächsten Spielen Einschub geben und für Europa bereit zu sein. Das haben sie sich verdient, weil sie in den letzten zwei Jahren einen attraktiven Fußball spielen.
VfB Stuttgart kann nichts Besseres passieren, dass der Trainer verlängert.
Ja. Kocht nur mit Wasser, die Tabelle lügt nicht. Das war natürlich der Hintergrund dieser Aussage. Gratulation, Sie haben es geschafft. Ich zahle für Sie ins Phrasenschwein ein. So, wir kommen zum abschließenden Thema bei uns im Doppelpass. Und zwar ist dieses Thema plötzlich aufgepoppt aus England. Thomas Tuchel, neuer Nationaltrainer Englands, hat einen sportlichen Erfolg gefeiert, gegen Albanien 2:0 gewonnen, wurde vorher aber in einem Interview gefragt, was denn vorher, also in der Zeit vor ihm unter Gareth Southgate, nicht so geklappt hat, beziehungsweise was gefehlt hat. Seine Antwort, die Identität, die Klarheit, der Rhythmus, die Wiederholung von Spielmustern, die Freiheit der Spieler, die Ausstrahlung der Spieler, der Hunger.
Alles.
Das heißt, im Grunde hat alles gefehlt. Ihr kennt alle Thomas Tuchel, du hast viel mit ihm gearbeitet beim FC Bayern, du hast mit ihm beim BVB gearbeitet, unter ihm trainiert. Was bezweckt er mit solchen Aussagen?
Ja, polarisiert natürlich total und versucht natürlich dann auch irgendwann auch den Fokus wieder auf die Mannschaft zu lenken. Und er versucht jetzt erstmal seine eigene Spielphilosophie durchzusetzen und das hat er eigentlich an allen Stellen, wo er bislang gearbeitet hat, oftmals umgesetzt. Also hat er immer was verändert. Ich war ja auch ein Teil der Veränderung von Borussia Dortmund, als er kam.
Warst du auch Teil dieser Veränderung?
Genau, hat er mich erstmal aus dem Tor genommen und das war sein Wille und letztlich war es halt eben seine Umsetzung. Und ich konnte halten während des Trainings, was ich nur wollte. Ich spielte nicht mehr.
Lass uns bitte. Wenn wir bei Kommunikation sind, Thomas Tuchel hat das in England übrigens im Nachhinein nochmal abgerundet und eingeordnet, hat gesagt, das war sein Eindruck, als er noch gar nicht als englischer Nationaltrainer in Frage kam. Und das ist das Thema Dortmund unter ihm angesprochen. Wie hat es dir denn beigebracht, dass du, egal was du tust, keine Rolle mehr spielen kannst?
Ja, er hat natürlich einen neuen Torwart verpflichtet mit Roman Bürki, einen mitspielenden Torwart aus der Schweiz damals und der natürlich talentiert war und alles auch die Zukunft gehörte.
Aber nicht besser als du.
Das sagst du, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Es haben sich bestimmt viele Leute darüber gewundert, über die Aussage direkt, als dann Thomas Tuchel kam. Aber letztlich, und Stefan hat es eben auch schon mal angesprochen, wenn ein neuer Trainer zum neuen Verein kommt, ist es natürlich auch logisch, dass er eine neue Spielphilosophie mitbringt, neue Ideen hat und dann versucht der Verein das natürlich auch umzusetzen.
Inwiefern hat, wenn man das Thema England, was Thomas Tuchel jetzt gesagt hat, was alles gefehlt hat und das Southgate, der übrigens zweimal in ein EM-Finale eingezogen ist, inwiefern hat das mit Anstand zu tun, so etwas nicht zu tun oder mit Stil, Stefan?
Also ich finde, das, was da eben stand, so einen Eindruck hatte ich auch. die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben. Ja. Natürlich standen sie zweimal im Finale, aber daran wird er jetzt gemessen, in den Aussagen. Das genau. ist ja klar. Ja.
Also du findest es legitim, dass er es sagt, nur hat er sich die Latte höher gelegt.
Ja, was heißt legitim, dass er natürlich dann darauf folgend Nationaltrainer von England wird? Das ist natürlich maximal unglücklich jetzt für ihn, dass man das dann natürlich auch rausholt.
Nein, er hat es als Nationaltrainer Englands vergangene Woche gesagt und hat sich auf einen Zeitpunkt bezogen, dass er das vor dem Fernseher so wahrgenommen hat. Hat vergangene Woche als schon feststehender Nationaltrainer Englands gesagt, das habe gefehlt.
Ich glaube, Tuchel kann einfach nicht anders. Also es war ja bei Bayern das Gleiche. Wenn ihm was auffällt und er ist ein absoluter Fachmann, dann muss er es ansprechen. Und egal ob gegenüber Spielern, mal mehr oder mal weniger ausführlich, oder gegenüber der Presse. Kimmich ist keine Sechs und Goretzka, mit dem kann er nichts anfangen, ist ja das Gleiche in Grün. Ich überlege jetzt nur, wenn ich das lese, so die Ausstrahlung, die Freude der Spieler, wie viel man davon beim FC Bayern gesehen hat unter dem Trainer Thomas Tuchel. Also es ist ja auch nicht so, dass die Bayern da alles in Grund und Boden gespielt hätten. Die waren in der Champions League einigermaßen erfolgreich, wären fast ins Finale gekommen, aber diese Freude und der Spielrhythmus und Spielwitz war jetzt unter Tuchel auch nicht in jedem Spiel so sehr vorhanden.
Ja, aber Fakt ist, dass das fällt ihm früher oder später auf die Füße. Ich meine, eine Nationalmannschaft, die ja egal wie sie gespielt hat oder dass es auch aufgefallen ist, wie der Stefan das sagt, dass sie vielleicht so gespielt haben, wie er es gesagt hat, aber das macht man nicht einem Kollegen gegenüber, solche Aussagen nachträglich zu tätigen. Und er soll sich auf seine Aufgabe konzentrieren, das ist meine Meinung dazu, und soll gucken, dass er die englische Mannschaft letztendlich da so vorwärts bringt, dass er dann einen besseren Platz bei so einem Turnier erzielt als der Vorgänger. Und ich habe das Spiel gegen Albanien gesehen. Also sie haben zwar 2-0 gewonnen, aber ja, so viel Freude und Spielfreude, die jetzt vorher, also diesen Unterschied, den habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen. Deswegen finde ich es unmöglich, dass solche Aussagen getätigt werden.
Das Haus steht es. Das Haus steht es in England natürlich hoch angesehen, hat eine super Reputation, ja. Der hat ein eigenes Theaterstück und der verhält sich immer absolut professionell und gentleman-like. Und von ihm könnte man sich das, glaube ich, andersrum in England wenig vorstellen.
Wir einigen uns, es war nicht die feine englische Art und vielleicht war es nicht besonders schlau. Er muss es jetzt zumindest sportlich beweisen, dass er der Bessere ist. Ja. Katja, du bist bei uns in der Runde und auch das nicht ohne Grund.
Ich will Ihnen gerne ans Herz legen, dass Sie entweder hier zu uns ins Hilton am Flughafen nach München natürlich gerne auch mal vorbeischauen können, um unsere Stars, die hier in der Runde sitzen, auch mal live zu erleben. Oder auch gerne bei Ihnen vor Ort. Schauen Sie bei uns auf der eingeblendeten Website mal vorbei. Wir sind mit Dopa on Tour auch immer wieder in vielen Städten Deutschlands unterwegs. Also gerne mal durchklicken. So, und dann haben wir ein paar Spenden reinbekommen. Also vielen Dank heute an Hauke und Henny, MP Glaszauber in Pocking, Annette und Christian vom Bayern Fanclub Pfiff unter Main. Außerdem Roland, Nico, Manni, die grüßen den Getränkemarkt in Boos, Peter und Conny und die Familie Micheli. Vielen Dank.
Wir sagen Dankeschön für Ihre Spenden, Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön an diese Runde. Kommende Woche gibt es den Doppelpass natürlich wieder, dann mit Florian König, Stargast Timo Hardung, der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, direkt nach dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart. Wir sagen Dankeschön, schön, dass Sie dabei waren und geben ab zu Darts, PTC Europe. Viel Vergnügen und bis bald.
Stuttgart Frankfurt, schönes Match für dich.